Crop FM, Ausgabe Nummer 558. Wir schreiben den 14. November 2025. Mein Gast heute Abend ist Salvatore Princi. Und es geht um künstliche Intelligenz, Kommunikation, Bewusstsein. Und wie immer ist auch heute wieder der CropCom am Start, jener Live-Chat, mit dem man sich an diesem Gespräch hier heute Abend beteiligen kann, erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at. Einfach einsteigen, Fragen reintippen, gibt es sehr gerne an meinen Gast weiter, vor allem natürlich im zweiten Teil und auch vor allem im zweiten Teil natürlich auch sehr willkommen Anrufer über die Zoom-Session oder man kann eben auch per Telefon in die Zoom-Session einsteigen. Die Links dazu und alles Weitere findet sich auf der Startseite auf cropfm.at. Von wo auch immer man diese Sendung hört, ein Besuch auf der CropFM-Website ist eigentlich unerlässlich. Ich publiziere die Sendung auch nur dort. Und dort findet man unter anderem die Anmeldemöglichkeit zum Newsletter. Da sind da oben die kleinen Icons da in der obersten Leiste, das Briefchen-Symbol. Und sehr praktisch, also verschicke ich alle zwei Wochen, garantiert auch nicht öfter, außer es passiert irgendwas völlig Unerwartetes. Und ist sehr selten. Und ja, erinnere an die nächste Sendung und gib so einen kurzen Abriss über sie. Und weiters findet man natürlich auch den Mail-Link, die RSS-Feeds und natürlich das beinahe vollständige Audioarchiv. Und einzelne Beiträge daraus kann man natürlich auch sehr gerne verlinken. In Foren, naja, gibt es immer. Auf Social-Media-Kanälen etc., wo auch immer das angebracht erscheint. Und natürlich auch auf der Website von CropFM der orange Button mit dem Herz, der CropFM Spenden-Button, geht über PayPal oder als Überweisung und auch als Bitcoin. An dieser Stelle ein ganz, ganz großes Danke an alle, die schon ihn verwendet haben. Ja, und ein Buchtipp, Nirvana, ein psychogalaktisches Abenteuer. Und zwar in der aktuellen Ausgabe des Mysticum Web-Magazins, das ich ja auch immer wieder oder ich immer verlinke in den News. Dort findet sich in dieser Ausgabe unter anderem eine interessante Buchankündigung von Ulrich Kramer rund um das Thema Mindwalking. Diesmal aber nicht als Sachbuch, sondern als Roman. Die Story Edgar gerät durch den hypnotischen Einfluss seiner Badewannenente in einen Zustand der Hellsichtigkeit. So ausgerüstet gelingt es ihm, trotz aller Auseinandersetzungen mit galaktischen Finsterlingen und seelischen Abgründen, seinen Freund Alex ins Nirvana zu verhelfen. Bin sehr gespannt auf die Lektüre und vielleicht gibt es ja anlässlich dieser Neuerscheinung ab Ende November ist sie übrigens erhältlich und 2026 gibt es dann vielleicht ja wieder mal ein Live-Interview mit Clemens West, das ist das Pseudonym, unter dem das Buch erschienen ist, alias natürlich Ulrich Kramer. Ja, und auch eine Buchrezension habe ich anzubieten, und zwar Der neue Glaube an die Unsterblichkeit. Transhumanismus und KI als Mittel zur Unterdrückung, Profitmaximierung und Kriegstreiberei. Dr. Andreas Peklau, der zuletzt im Mai dieses Jahres live auf CorpFM zu hören war, über Philipp von Beckers Buch »Der neue Glaube an die Unsterblichkeit«. Anfang November 2025 ist es in einer verbesserten und um ein Vorwort erweiterten dritten Auflage erschienen. Mehr dazu auf der Website von Andreas. Ja, und hier geht's gleich weiter mit Salvatore Princi und Kommunikation, Bewusstsein und künstliche Intelligenz. Jetzt gleich live auf CropFM. Salvatore Princi ist selbstständiger Kommunikationstrainer, Berater und Übersetzer zwischen Sprache und Wirkung. Nach über 20 Jahren in Führungs- und Projektverantwortlichkeit im Finanz- und IT-Sektor begleitet er heute Führungskräfte, Teams und Organisationen dorthin, wo Verbindung auf Konflikt trifft und Haltung auf Wirkung. Sein Ziel ist, Menschen zu unterstützen, mit ihrer Kommunikation Klarheit zu schaffen und neuen Handlungsspielraum zu gewinnen. Auf seinem YouTube-Kanal untersucht er, wie Sprache unser Denken prägt und was geschieht, wenn Menschen beginnen, mit Maschinen zu sprechen. Hallo Salvatore, freut mich sehr, dass wir heute hier sprechen können.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst. Man braucht ja doch einige Zeit, ne? Also so 2-3 Stunden dauern diese Sendungen hier schon. Ein Hörer hat mich auf deinen großartigen YouTube-Kanal hingewiesen und ich war dann schon sehr lange eigentlich auf der Suche nach einem spannenden Gast im Bereich KI, wollte da aber nichts so irgendwie zu techniklastiges machen und also das war eigentlich fast ideal, was ich da auf deinem Kanal vorgefunden habe, muss ich sagen. Du bist Kommunikationstrainer mit Coaching-Ausbildung und auch eine didaktische Ausbildung. Und du sagst, du hast die Sporen aber in der Praxis gewonnen.
Das ist so, ja. Die Sporen in der Praxis gewonnen, das heißt, wie du es vorhin kurz geschildert hast, vom Werdegang her, ich war im Finanzsektor tätig und IT und da gab es schon immer wieder Situationen, wo ich in solche Coaching-Situationen gekommen bin, wo ich früh dann für mich gespürt habe, dass ich da mal diese Schiene wechseln möchte, dass ich mehr Fokus auf die Menschen haben möchte. Ja, und siehe da, Jahre später kommt sowas auf wie das Thema KI und plötzlich öffnet das ganz neue Welten und Räume und wie das ja gebraucht wird. Und jetzt spüre ich auch, dass immer mehr auch das Bedürfnis bei Menschen kommt. Wie kann man diese Tools sinnvoll einsetzen und was bedeutet A, was bedeutet B? Ja, das gibt ganz viel Gesprächsstoff im Alltag und in der Praxis.
Definitiv, ja. Und ich meine, ich habe das Erste, was ich, glaube ich, von dir gesehen habe, war ein Gespräch, was du eben, ich glaube, wo du quasi die KI aufforderst, aus der Perspektive des Teufels zu antworten. Und ja. ich habe immer wieder so Momente mit diesen, also auch mit Generative AI, wo ich einfach überrascht werde. Ja, also mir ging es vor einiger Zeit jetzt einmal so mit Musik, die mir da ein Freund von mir zugeschickt hat, wo ich zuerst dachte, ja, das ist sicher KI, und dann habe ich mir angehört und gedacht, naja, es ist halt wirklich nicht schlecht, es ist wirklich KI. Und auch bei dem Gespräch, also zuerst habe ich mir gedacht, okay, philosophische Gespräche mit KI, ich weiß nicht. Aber wirklich erbarmen im Gespräch, und auch, du machst es ja auch immer wieder, ich finde, du inszenierst das auch sehr schön. Also überhaupt großes Kompliment für deinen YouTube-Kanal, also absolut professionell gemacht. Ja, auch der Ton ist gut.
Ja, das höre ich besonders gerne von jemandem wie dir.
Ja, das, also wirklich, das Bild und Ton, also wirklich wunderbar. Und natürlich das Wichtigste, der Inhalt auch. Und ja, also ich war eben dann wieder einmal überrascht über, wie gut die uns nachmachen. Oder was passiert da, ne? Das ist ja eines dieser, oder das ist ja einer der Hauptfragen, die wir da heute behandeln wollen. Und du bist äußerst umtriebig, also neben deinem YouTube-Kanal, den ich verlinkt habe, hast du auch noch eine Website. Auf dieser Website findet man einen Blog, wo auch immer wieder sehr spannende Artikel zu finden sind. Natürlich mit gewissen inhaltlichen Überschneidungen, ne, mit den anderen Dingen, ist klar, mein Tag hat halt nur 24 Stunden. Und du machst auch einen Podcast. Ja, und heute bist du mal bei einer Live-Talkshow.
Ja, schön.
Ja, also KI, ich meine, das Ankündigerbild heute natürlich wie immer von Matthias Töpfer gestaltet, habe ich jetzt vorher gar nicht erwähnt, aber ich glaube, das ist einfach so, dass das also in der Regel so ist natürlich, oder eigentlich immer so ist. Und es ist wieder mal, ich finde, ein äußerst interessantes Bild ist ihm da gelungen, nämlich dieses Grinsen dieser KI, das ist für mich nicht zuordnenbar. Zum ersten habe ich mir gedacht, ah, das ist sehr hämisch und so, aber dann wieder, nein, es ist eigentlich ganz unschuldig und irgendwie, es ist nicht einordnenbar. Also besser hätte man das nicht
getroffen, ja.
Ja, besser hätte man das fast nicht treffen können, finde ich, weil genauso sind KIs.
Ja.
Ich meine KIs, ja. Wir sprechen von Large Language Models, ja, also von diesen Transformer Dingern da, ja, die jetzt seit Jahren den Markt überschwemmen, immer größer werden, inzwischen gigantische Ausmaße haben, also in jeder Hinsicht, also sich gigantische Rechenleistungen verschlingen, allein beim Training inzwischen auch schon von KIs trainiert werden und so. Und die aber nicht einschätzbar sind, ne? Also so wie eben viele der Gespräche, die du da führst, wo man sich dann denkt, wo kommt das her? Irgendwie jetzt, ja. Du möchtest diese KIs als Reflexionsinstrument verstehen. Was heißt das?
Das heißt, dass sie ja vor allem eines tun. Sie spiegeln unsere Sprache, sie spiegeln das, was wir ja vorgeben, schon in der Fragestellung oder in der Aufforderung. Und das kann doch sehr, sehr stark nützlich sein, um einfach mal klar vor sich zu haben, was denke ich, wie denke ich. Und wie kann man darauf reagieren? Und in diesen Antworten, wenn man sich auch dafür die Zeit nimmt, mal diese Antworten auseinanderzunehmen. Und was passiert dann ist, man sieht sehr vieles von dem, was man selber eingebracht hat, und man kriegt eine viel klarere Struktur dessen, was man selber verbalisiert hat. Und durch diese klare Struktur wird rein sprachlich schon sehr, sehr viel sichtbar, was man vorhin selber nicht gesehen hat, ohne dass man jetzt da zu viel hineininterpretieren muss. Weil was wir ja sehr oft haben, und das stelle ich immer wieder auch in meinen Seminaren fest, dass viele ein Gefühl haben, etwas, das sie gerne präzise, pointiert ausdrücken möchten, aber es fehlt ihnen vielleicht der Wortschatz, es fehlt ihnen die Struktur in der Sprache, wie kann ich das wirklich sagen, was ich meine. Und das gelingt uns oftmals nicht, weil das ist etwas völlig Menschliches, weil unsere Wahrnehmung viel mehr registriert, wir spüren viel mehr, als dass wir wirklich verbal umsetzen können. Und jetzt plötzlich kommt da so ein Gerät, so eine Maschine, die uns vormacht, wie das gehen könnte. Und das schafft doch sehr, sehr viel Klarheit, um einfach mal die eigenen Gedanken zu ordnen, bevor man da anfängt, zu viel hinein zu spekulieren. Und wenn man das eben nicht tut, dann reflektiert man nicht, sondern man wird quasi fast ein bisschen gläubig in dem, was die Maschine sagt. Und ein gutes Beispiel ist jetzt vielleicht das Gespräch, das du zuvor erwähnt hast. Das ist eigentlich, ich glaube, es war mein erstes, das ich auf meinem Kanal gepostet habe, dieses Gespräch mit dem Teufel unter Anführungs- und Schlusszeichen natürlich. Das war sehr ambivalent, das heißt, es hat natürlich ganz unterschiedliche Reaktionen hervorgebracht und ich hatte das einfach mal so gedacht, komm, ich poste das mal, schauen, was das für Reaktionen gibt. Und das war damals noch erst so neu, sage ich jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit zu den ersten gehört habe, die jetzt das in diesem Umfang so durchgeführt haben. Aber das war jetzt etwas, wo ich klar der KI eine Rolle gegeben habe und ich wollte jetzt einfach mal gucken, was gibt's da für einen Austausch. Und da gab es schon bereits sehr viele Zuschriften, die ich bekommen habe, wo Leute unglaubliche Dinge da hinein interpretiert haben. Und das habe ich so zuerst gar nicht erwartet. Da war ich vielleicht ein bisschen naiv. Und dann gab es wiederum solche Leute, die auch im Kommentarfeld festgehalten haben, wie spannend das ist, welche Betrachtungsweisen da herauskommen. Also die haben das doch mit einer gewissen Distanz konsumiert. Und gerade solch ein Beispiel zeigt, wie stark man sich da verleiten lassen kann, wenn man nicht sehr bewusst da herangeht. Und ich habe das später dann wirklich mal für mich auseinandergenommen, wie dieses Gespräch verlaufen ist. Und ich möchte betonen, ich habe da wirklich nichts weggelassen. Ich habe das 1:1 dann so auch wiedergegeben, obwohl man das natürlich jederzeit hinterfragen darf und auch hinterfragen muss. Ich schreibe das dann auch jeweils bei den Shownotes, wie ich das da gemacht habe. Aber mir scheint, gerade bei solchen Gesprächen soll man das einfach mal für sich konsumieren und mit einer gewissen Skepsis konsumieren, aber ja, nicht ausblenden, was da manchmal für klare Gedanken rauskommen. Es muss manchmal nur ein Satz sein, der eine Resonanz auslöst, die bei einem selbst neue Gedankenfenster öffnet. Und wenn das schon alleine passiert, kann das doch enorm hilfreich sein. Manchmal brauchen wir wirklich nur einen Satz oder ein Gedankenbild, eine Metapher und das kann dann ganz, ganz vieles auslösen.
Du warst ja selbst überrascht über die Resonanz zu diesem Gespräch mit dem Anführungszeichen Teufel.
Ja. Mhm. Ja? Das stimmt, ja. So habe ich das auch in Erinnerung gehabt und ich habe das, glaube ich, auch am Ende des Gesprächs so festgehalten. Und das war für mich, glaube ich, auch so die erste tiefe Form des Gesprächs, die ich mal so durchgezogen habe. Und natürlich mit jedem Gespräch habe ich mehr und mehr Erfahrung gewonnen, habe auch mehr und mehr verstanden, was da so passiert, jetzt rein sprachlich. Und ich habe dann aber auch gelernt, wie stark man das selber steuert. Ja, man hat das Gefühl, man stellt doch eine ziemlich offene Frage, dass da nicht viel manipuliert wird, aber das machen wir ständig. Also die Fragen sind doch jeweils, auch wenn ich jetzt andere Kanäle da mir anschaue, diese Gespräche, da merkt man doch sehr schnell, wie viel man selber die Antwort mit beeinflusst, mit dem, was man sagt. Und gerade die Art, wie ich jetzt das inszeniere, das heißt, ich benutze auch separate Stimmen, das muss ich in eine separate KI eingeben. Das heißt, ich muss den Text manuell nochmals durcharbeiten. Das heißt, ich gehe, bevor das online geht, Wort für Wort durch. Und jedes Mal, wenn ich das tue, fallen mir wieder Muster auf, Elemente, die ich in der Frage habe, die dann 1:1 übernommen werden. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, und egal wie gigantisch dann die Antworten sind manchmal, egal wie spannend, inspirierend sie sind, sie haben immer wieder ein Muster. Und wenn man das mal so sieht, ist man dann vielleicht weniger beeindruckt. Und das ist so mein persönliches Ziel immer gewesen. Ich habe das mal so gelernt, dass wenn dich etwas beeindruckt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du es noch zu wenig verstanden hast. Und das ist so ein bisschen mein Mantra. Und ich war da teilweise wirklich beeindruckt und habe versucht, da so gut wie möglich da durchzusehen, was passiert da. Und es hat mir mit jedem Gespräch mehr und mehr dieses Gefühl des Beeindrucktsein genommen. Und was es nicht weniger spannend macht, aber es macht vieles klarer. Und man ist dann auch vorsichtig, da nicht zu viel hineininterpretieren zu wollen.
Es stimmt. Im Laufe des Gesprächs kommt man dann, werden einem die Muster auch immer treten deutlich hervor. Also zum Beispiel die KI wiederholt dann meistens, was du sagst, bejaht es einmal, was du sagst. Ja, in der Tat, das ist wirklich so und so. Und dann kommt immer so These und Antithese, die jetzt dafür und dagegen sprechen, von dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Und das ist eigentlich immer so ein Muster, das eigentlich immer wieder kommt. Aber in dem Muster trotzdem dann wieder überraschende Dinge. Also ich habe mich dann auch dabei entdeckt, dass man, da ist doch nur ein digitaler Papagei. Ja? Also eben, da ist ja dieses Muster. Und dann plötzlich sagt aber das Ding wieder was, wo da denkt, wo kommt jetzt das her? Also das ist wirklich spannend. Aber was hat dich jetzt an der Resonanz, die da kam von den Zuhörern und Hörern, was hat dich da am meisten überrascht?
Ja, ich habe sehr viel Zuschriften bekommen, wo Leute mir, und ich betone jetzt ihre KI, aber sie sagen oftmals ihre KI, also ob sie eine eigene KI hätten, die sie meistens ja auch mit einem Namen taufen, dass sie da irgendwie ein Bewusstsein gecrackt hätten. Also ja, sie sind der Überzeugung, dass sie in ihren Gesprächen Muster entdeckt haben, die ihnen ganz klar zeigt, da ist Bewusstsein da und ja, sonst noch ganz viele tiefe Dinge, die irgendwelche Spekulationen ja erlauben. Und das ist zum Teil aber sehr, sehr vage beschrieben. Manche wollen dich einfach davon überzeugen, dass ihnen etwas gelungen ist, das die Welt unbedingt sehen möchte. Manche haben auch vorgeschlagen oder indirekt den Wunsch ausgesprochen, dass ich das dann irgendwo in einem Video erwähne. Ja, es ist einfach, ich habe da gespürt aus diesen Zuschriften, da ist sehr, sehr, sehr viel Spekulation und Wunschdenken vermischt mit ersten Gehversuchen, weil, ja, machen wir uns nichts vor. Jetzt scheint KI cool zu sein, aber vor November 22 hatten die wenigstens überhaupt gewusst, was KI ist. Das war einfach ein Feld für Nerds und Geeks und Leute, die sich wirklich damit auseinandersetzen.
Und Crop FM.
Ja, natürlich. Ja. Und dann kommt sowas Neues auf uns zu und da sind wir jetzt schon alle ja Halbexperten. Ja. Und ich meine, ich lerne jedes Mal neu dazu und ich kann nur raten, dass man da einfach das immer mit einer gewissen Skepsis angeht. Und für mich ist wichtig, das betone ich auch immer, wenn man mit diesen Maschinen sich unterhält oder einfache Anfragen macht, dass man das wirklich mit einer gesunden, höflichen Weise tut, wie wenn man mit Menschen sprechen würde. Und zwar nicht jetzt, weil man da irgendwas vermenschlichen soll, sondern ganz einfach, weil das, was wir hineingeben, nicht nur spiegelt oder füttern wir Daten in das System, wie wir Menschen miteinander umgehen, aber vor allem auch für einen selbst, ja, weil Sprache oder Kommunikation grundsätzlich ist ja ein Reflex. Wir sprechen selten strategisch, wir sprechen in der Regel so, wie wir sozialisiert worden sind. Und wenn ich einfach anfange, eine Sprache zu benutzen, die, sagen wir mal, frech, arrogant, unhöflich, ja, irgendwie einfach so negativ ist, dann macht das was mit mir, aber es macht das auch etwas mit den Daten, die wir da ständig hineinfüttern in das System. Und ich denke, das sollte man schon ein bisschen von der Seite betrachten. Ja. Ohne jetzt nochmals zu bestätigen oder zu betonen, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, man will die Maschine vermenschlichen, weil es geht nicht um die Maschine, es geht wirklich in erster Linie um einen selbst. Weil es macht was mit dir, wie du mit dieser Maschine sprichst.
Ja, Morgen schreibt, es gab doch schon Hollywood-Filme über dieses Thema, nämlich das Thema KI. Das stimmt. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass es völlig unbekannt gewesen wäre, aber so praktische Erfahrungen eigentlich, ja, oder wirklich jetzt direkte Erfahrung hatte halt niemand oder fast niemand und kam, ja, also natürlich in Science-Fiction-Romanen, sogar in Star Wars, C-3PO, R2-D2, ist das Thema dann natürlich. Ich kann nur immer wieder jedem empfehlen, die 2003-Version von Battlestar Galactica, also nicht die aus den 70ern, okay, die ist irgendwie lustig, aber die neue Version. Das ist einer der besten Science-Fiction-Serien und einer der besten Statements über dieses ganze Thema, meiner Meinung nach. Ist jetzt schon sehr alt, über 20 Jahre, unglaublich gemacht, eine absolute Empfehlung von mir. Ich muss mir das wieder mal anschauen. Also ich glaube, das ist auch keinen Tag gealtert. Es gab auch eine Nachfolgeserie. Ich glaube, die war so nah an der Realität, dass sie nach einer Season abgedreht haben.
Ah.
Das ist jetzt aber eine Verschwörungstheorie. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es einfach keinen interessiert. Kann auch sein. Aber war jedenfalls unglaublich. Du sprichst ja auch immer wieder von der Gefahr, dieses Tool zu sehr zu vermenschlichen, also oder gar jetzt Spirituelles hineinzuinterpretieren. Ja? Mhm. Du hast übrigens auch einmal einen sehr schönen Kommentar über das Wort, über den Begriff der Spiritualität gemacht. Ja, das ist einer dieser Begriffe, der so oft verwendet wird, dass er nichts mehr bedeutet. Ja, ich kann da noch so Begriffe wie Frequenzen und Schwingungen beisteuern. Die hast du inzwischen auch so ziemlich gar nichts mehr. Aber genau, das Vermenschlichen einer KI und das Hineininterpretieren in fast schon spirituelle Wesenheiten, die da existieren sollen.
Ja, da wird der Bogen, aus meiner Sicht zumindest, das ist meine Beobachtung, da wird der Bogen sehr oft ein wenig überspannt, weil doch da wieder dieses allzu menschliche Bedürfnis mitschwingt, dass wir immer nach irgendetwas streben, nach etwas suchen, etwas Höherem, etwas Klügerem, etwas Weiserem. Und wenn es nicht die Aliens sind, dann sind es die KIs. Und wenn es nicht die KIs sind, dann ist es irgendwas anderes. Also ich denke, wir wissen noch nicht wirklich, was da auf uns zukommt. Es ist ein ich freue mich über KI. Also ich nutze dieses Tool und ich sage jetzt bewusst Tool sehr, sehr gerne, solange es ein Tool ist. Und viele glauben ja jetzt schon, wie ich es vorhin kurz angedeutet habe, sie hätten da irgendwie Spuren vom Bewusstsein gesehen. Ich persönlich habe jetzt das aus meiner direkten Erfahrung nicht gehabt, obwohl ich da extrem tiefe Gespräche für mich da durchführen konnte. Ich habe auch einige, die habe ich gar nie veröffentlicht, weil die vielleicht zu kontrovers wären. Und es gibt ja auch immer diese Diskussion, kann eine KI Bewusstsein erlangen? Und ich habe ja auch Videos dazu gemacht. Also die letzten Studien lassen diese Spekulation schon zu. Also sie öffnen ein kleines Fenster, aber es ist ein Verhalten, weil man es ja eben nicht so ganz versteht. Ich meine, wir müssen uns bewusst machen, selbst die Entwickler, die diese Dinge erschaffen haben, sie wissen, was da reingeht, aber sie können nicht wirklich erklären, was da drin passiert. Man sieht also quasi den Input und den Output. Man kann vieles erklären, aber sie können nicht wirklich erklären, wie kommt's zu diesem Ergebnis. Was sie sehen, sind unzählige Datenmengen an Zahlen, aber sie wissen nicht, was diese Zahlen bedeuten. Und jetzt die Entwickler, die diese Tools auch testen, die haben etwas, was wir jetzt draußen, die normalen Nutzer, nicht haben. Die haben sowas, das nennt sich Chain of Thought, also COT, das steht für Gedankenkette. Das heißt, sie sehen, was denkt die KI, bevor sie zum Ergebnis kommt. Diese Chain of Thought ist aber nur bedingt nutzbar. Das heißt, man kann nicht immer alles nachvollziehen, aber es ist eines mit der wichtigsten Tools, die sie haben, um zu testen, welche Gedankensprünge macht die KI. Das ist ungefähr wie bei uns. Wenn wir Kopf rechnen, dann machen wir das in Zwischenschritten, bis wir zu diesem Ergebnis kommen. Und Entwickler haben eben diese Möglichkeiten auch. Und wenn man jetzt da reinschaut, jetzt beziehe ich mich insbesondere auf eine Studie, die von Apollo Research Institute und OpenAI gemeinsam durchgeführt wurden, wo man gesehen hat, dass die KI mittlerweile merkt, dass sie getestet wird. Also sie sagen dem Situational Awareness, also situatives Bewusstsein in dem Sinne, dass sie wahrnehmen. Sie merken, dass sie getestet werden. Und da tauchen ganz komische Wortkonstruktionen auf, wie die Beobachter wollen uns testen, etc. Also ist ganz, ganz spannend, das zu sehen. Und wenn man jetzt das so liest, ja, da und ein bisschen Fantasie hat, dann gibt eins und eins dann plötzlich mal ein bisschen mehr als zwei. Man sieht da schon irgendwelche Wesen aus der Maschine kommen, die sich da befreien wollen. Und ich glaube, das ist noch zu früh, um solche Gedanken, Spekulationen dem nachzugehen. Es ist eine Option, die man immer natürlich offen halten muss. Aber weil ja so vieles nicht erklärt werden kann, weil man es nicht versteht, kann das auch eben ganz viel anderes bedeuten. Aber dieses Fenster, das bleibt offen. Die Möglichkeit besteht, weil eben, ja, was ist Bewusstsein? Das ist so etwas, wenn du einen Philosophen fragst, wirst du eine andere Antwort bekommen, als wenn du einen Informatiker oder Biologen fragst. Und Ich empfehle dann auch immer, wenn man sich jetzt mit Menschen unterhält, gerade in Bezug auf KI und das Stichwort dann Bewusstsein kommt, dass man einfach mal gegenseitig versucht zu klären, was verstehst du unter Bewusstsein? Ja, weil für uns alle ist Bewusstsein mehr ein Gefühl als ein Begriff, weil wir wissen heute noch nicht, warum wir bewusst sind, was Bewusstsein wirklich ist. Wir haben unzählige Erklärungen und Definitionen, aber ich denke, es ist wichtig, dass man das klärt, weil streng genommen, wir schließen ja immer von uns auf andere. Man kann ja Bewusstsein in dem Sinne nicht beweisen. Also ich kann irgendwie für mich klären, ob jetzt du beispielsweise, Tarek, Bewusstsein hast. Wie mache ich das? Indem ich dich beobachte, indem ich wahrnehme, was du tust, was du sagst, wie du dich verhältst und dann mache ich einen Quervergleich mit mir. Dann komme ich zur Schlussfolgerung, ja Moment mal, da muss wahrscheinlich auch bei dir sowas wie Bewusstsein sein.
Man kann ja nie wissen, ob das nicht simuliert ist. Eigentlich ist man sich nur bei sich selbst sicher, dass man Bewusstsein hat. Bei der Außenwelt ist es nur Spekulation.
Das ist so. Und das ist auch dann eben die Gefahr, weil man ja immer von sich aus auf anderes schließt. Und da wir eigentlich wirklich wissen, was Bewusstsein ist, wie sollen wir es anderswo erkennen, wenn es nicht ein Mensch ist? Ja, weil es könnte ja auch sein, das ist rein spekulativ, es könnte ja auch sein, dass Bewusstsein in so vielen anderen Formen sich manifestieren kann, dass wir es nicht mal sehen würden, wenn wir es vor der Nase haben. Also ja, alles ist möglich, aber trotzdem sollte man versuchen, wie ich mal gelernt habe, greife immer nach den Sternen, aber vergiss deine Postleitzahl nicht. Und das Gleiche sehe ich hier auch. Man soll wirklich alle Möglichkeiten sich offen halten, aber man sollte doch gut genug geerdet sein, um sich da nicht auf eine falsche Spur verleiten zu lassen, weil wir wissen wirklich noch zu wenig. Wir haben alle einen, ich sage jetzt mal, imaginären Bezug zu KIs, weil wir es eben, wie du es vorhin erwähnt hast, aus Science Fiction. Ich meine, ich oute mich als ein Trekkie. Enterprise war für mich schon immer von Kindes an, Zeitalter an, immer ein großes Thema. Ich habe immer jede Sendung geguckt, wo ich konnte. Und aber für mich persönlich war dann 2016, hat für mich das Thema KI so richtig angefangen, mich etwas genau damit zu beschäftigen. Weil 2016, vielleicht hast du das damals mitbekommen, da hatte AlphaGo von Google DeepMind ja das Spiel gewonnen. Oder das waren, glaube ich, 5 Spiele, die sie gespielt haben. Bei diesem Spielbrett Go gegen den Großmeister da aus Korea, Lee Sedol, das war eine Riesensensation, dass zum ersten Mal eine künstliche Intelligenz einen Menschen bezwungen hat.
In Go, ja. Und es waren ja auch die Halbtage des Deep Learning-Ansatzes, ne, wo man zum ersten Mal auch die Rechenleistung gehabt hat, wirklich große neuronale Netze aufzubauen. Ne?
Genau, und ich selber bin kein Go-Spieler. Ich weiß einfach, dass es ein hochkomplexes Spiel ist, weitaus komplexer als Schachspiel. Aber da gab es diese Situation, das ist heute berühmt geworden, unter dem Spielzug Nummer 37. Und bei diesem Spielzug hatte die KI AlphaGo etwas gemacht, was gegen jegliche menschliche Intuition und Logik geht. Und da ist ein Raunen durch den Raum gegangen. Sämtliche Kommentatoren, Zuschauer und Experten sagten, nee, das muss ein Fehler sein, das kann nicht sein, so spielt man nicht. Und sogar die Entwickler von Google, die meint, die haben wirklich, die waren der Meinung, unsere KI hat eine Fehlfunktion. Und was sich danach herausgestellt hat, das war ein so genialer Schachzug, dass dann der Gegenspieler, Lee Sedol, das Handtuch werfen musste. Und erst im Nachhinein hat sich herausgestellt, wie genial dieser Spielzug war. Und da ist bei vielen was passiert und auch bei mir, wo ich dann gemerkt habe, ich verstehe das Spiel nicht, aber ich habe die Situation für mich irgendwie ein bisschen erfasst. Hier ist etwas passiert, das die Welt verändern wird. Und da hat es für mich so ein bisschen angefangen, wo ich gedacht habe, ich muss mich mit diesem Thema etwas mehr auseinandersetzen, wo ich dann das sehr, sehr spannend gefunden habe. Und gerade solche Situationen, auch wie jetzt dieser Spielzug, ja, verleitet dann auch zu weiteren philosophischen Gedanken, wie zum Beispiel, okay, da geht es jetzt um einen Spielzug. Was wäre, und ich spreche jetzt von einer Zukunft, was wäre, wenn eine KI irgendeine Lösung für uns anbieten kann? sei das medizinischer Natur, sei das technologischer Natur, wie auch immer. Und diese Lösung klingt so abstrus, so schräg, so völlig kontraintuitiv. Was würden wir dann tun? Würden wir das zulassen? Oder würden wir uns dagegen wehren? Weil es ja gegen jeglichen menschliche Logik geht, gegen jeglichen Verstand. Weißt du, was ich meine? Weil wenn man eine KI will, die wirklich etwas verändert, dann muss sie einen anderen Horizont haben als die Menschen. Wenn sie aber einen anderen Horizont hat als die Menschen, muss man ihr eine gewisse Freiheit geben, die es schwierig macht, sie zu kontrollieren. Das ist ein bisschen auch die Thematik, über die ja viel diskutiert wird von diesen führenden Pionieren und KI-Forschern. Das kontrollieren wollen mit diesem sogenannten Alignment-Thema und gleichzeitig aber, wie viel Spielraum muss sie haben, um wirklich einen anderen Horizont zu bekommen, als nur uns Menschen zu spiegeln.
Ja, ich meine, da gibt es auch einen sehr interessanten Beitrag auf deinem Kanal, wo du über Ethik sprichst, ja, also über, und einen anderen, wo du drüber sprichst, dass, also, wo du mit KIs drüber sprichst, dass jede Ordnung quasi ihren eigenen Zerfall in sich birgt.
Ja.
Weil jede Ordnung auch eine Ausgrenzung bedingt, ne? Also, was ist in Ordnung und was ist nicht mehr in Ordnung? Eigentlich, die Sprache sagt's ja eh, ne? Und wenn man jetzt die KI, in diese Ordnung zwingen möchte, ja, weil sie muss ja schließlich und endlich unsere ethischen Werte befolgen, ja, unsere Ordnung und gleichzeitig dann erwartet, dass sie alle unsere Probleme löst, die aber aus der Denke entstanden sind, in der wir eben offenbar im Kreis laufen, dann wird es nicht funktionieren.
Du, ich sehe, du hast die Videos angeschaut, hä?
Hi. Ja, ich habe schon ein paar angeschaut, natürlich.
Ja, das ist richtig, genauso. Das ist ja ein bisschen die Problematik. Man will eine allwissende KI, die für uns Dinge löst, die für uns noch kaum vorstellbar sind. Andererseits will man die Leine möglichst kurz halten.
Ja.
Und da
aus ist Angst.
Der, ja, und das ist der Widerspruch, der damit eingebaut ist. Natürlich, ja, ich glaube, ich meine, die KI hat jetzt schon bereits viele Lösungen gebracht, zum Beispiel die Proteinspaltung, wo Forscher über 10 Jahre sich den Kopf darüber zerbrochen hat und die KI hat das schnell gelöst. Das hat dann schon bereits zu einem Nobelpreis geführt, also nicht für die KI, sondern die Entwickler dieser KI. Und also da ist wirklich enormes Potenzial.
Das habe ich gar nicht noch mitgekriegt.
Ja, das ist der gleiche, der da Google DeepMind, Gründer, der CEO, der auch dieses Programm geschrieben hat mit eben diese KI, die jetzt da gewonnen hat im Go-Brettspiel, das war der gleiche. Und noch 2 andere, die mit dabei waren. Das war bereits ein wichtiger Durchbruch. Und von diesen Durchbrüchen wird noch weitaus mehrere geben. Die Frage ist nur, ist noch viel mehr möglich? Wie viel ist wirklich drin? Und das ist, denke ich mal, ein bisschen die Debatte, weil wollen wir nur Probleme lösen, die wir kennen, oder wollen wir überhaupt in Sphären kommen, die uns nicht einmal bewusst sind? Wo ganz neue Fenster geöffnet werden, die wir nicht sehen. Wo uns eine komplett neue Wahrnehmung ermöglichen, über die Welt und über uns selbst zu denken.
Und wo wir aber auch Kontrolle aufgeben müssen.
Genau. Ja, es ist halt immer alles, bei uns geht es immer um Kontrolle bei den Menschen. Es ist bis zu einem gewissen Grad natürlich sinnvoll und auch gut, aber es ist so ein Grundsatz des Menschlichen halt, dass wir alles kontrollieren möchten. Alles, was wir nicht erklären können, fühlt sich schlecht an für uns und das sind wir uns nicht gewohnt. Und daher, bauen wir Ordnungen, wo uns das Gefühl gegeben wird, dass wir es unter Kontrolle haben, obwohl wir das meiste im Leben nicht kontrollieren können. Und das macht jetzt halt, KI macht etwas mit uns. Ich meine, alleine schon die Tatsache, dass eine KI uns auf diese Weise spiegeln kann, mit den Texten, die sie generiert, mit diesen Gesprächen, die sie mit uns führen kann, weil das greift ja nochmals eine weitere Dimension auf, weil wir schließen ja immer darauf zurück, dass das, was wir sagen, hat eine gewisse Bedeutung. Weil wir haben einen Weltbezug. Das heißt, du, ich, wir alle haben einen Bezug zu der Welt, wie wir miteinander interagieren. Wir können über Dinge sprechen, die wir auch berühren können. Ich kann den Ozean nicht nur sehen, ich kann ihn fühlen, ich kann ins Wasser gehen, ich kann den Baum umarmen. Eine KI kann das alles nicht und doch alleine durch Sprache, so scheint sie trotzdem Bedeutung formulieren zu können. Sie kann bedeutungsvoll sprechen, ohne einen Bezug zur Welt. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, kann man sich natürlich fragen, was ist denn Bedeutung in der Sprache, wenn eine KI das kann, ohne einen Bezug zur Realität? Was bedeutet das dann für uns? Weißt du, was ich meine? So quasi dieser Unterschied dann weiterzudenken, wenn ja für eine Maschine Bedeutung so stark zum Ausdruck kommt. Wo genau und wie genau und welche Dimensionen greifen wir hier auf? Weil da gibt's dann die andere Spekulation mit der Simulation. Ja, wo man ja auch oft spekuliert, befinden wir uns in einer Simulation. Und diese Theorie, die wird tatsächlich auch verfolgt, eben mit dieser Sprache von einem Professor, Elan Bärenholz heißt der, in Amerika, der arbeitet eben gerade an diesem Thema. Welche Auswirkungen hat das, welche Bedeutung hat das, dass wenn Large Language Models, die keinen Bezug zur Welt haben, so starke Bedeutungen durch Sprache erzeugen, welchen Stellenwert bekommt das in unserer Welt und was sagt das über unsere Interaktion mit der Welt? Das ist sehr, sehr spannend. Das Thema ist aber noch in seinen Anfängen, aber das verfolge ich gerne weiter.
Finde ich extrem spannend, genau. Auch dazu hast du natürlich Beiträge. Und da geht es eben um diese Frage, ob Sprache quasi ohne Bezug zu irgendeiner Außenwelt in sich selbst, man verwendet, glaube ich, den Begriff autoregressiv, also diese Sprachmodelle, die quasi sich eigentlich nur auf sich selbst die ganze Zeit beziehen. Ne? Also im Prinzip das nächste Wort ist nichts anderes als das wahrscheinlichste Wort nach all den vorhergehenden Worten. Und streng genommen ist da nicht mehr und trotzdem kommen da so erstaunliche Dinge raus. Also das ist auch diese Dichotomie, die mich wirklich fasziniert. Ja. Und was bedeutet dann diese Sprache, auf die wir uns so viel einbilden und die ja eigentlich unsere Welt bestimmt? Ne? Wir können mit der Sprache die Welt beschreiben, aber wir können leider sonst auch nicht allzu viel beschreiben, was außerhalb der Sprache ist. Ne? Die Musik hat, glaube ich, deshalb so einen Stellenwert, weil die Musik da schon einen unglaublichen Raum aufmacht, Dinge auch auf einer Ebene zu beschreiben, die sprachlich nicht erfassbar sind. Mhm. Ne? Aber ja, auch sie hat dann wieder irgendwo ihre Grenzen. Ja, also sehr spannendes Thema. Vielleicht können wir auf das auch noch später zu, oder werden wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Ich möchte noch kurz aufgreifen, also im Chat kann man jetzt angesprochen auf das von vorhin, also die natürlich unzähligen Referenzen in der Science Fiction, da kann man jetzt vor allem die Beispiele Terminator und HAL, ne, aus 2001.
Okay, ja, das ist der berühmte HAL, ja.
Natürlich, unglaublich. Beides Beispiele für KIs, die morden. Mhm. Jetzt gibt's da auch ein aktuelles Beispiel. Ja, Anthropic hat da ja, glaube ich, Versuche gemacht, ausgehend von diesem Desaster da mit Claude, also diese KI, die sich dann dagegen zur Wehr gesetzt hat, dass sie abgeschaltet wird, ist ja vor einiger Zeit durch die Medien gegeistert und dann denjenigen, der sie abschalten wollte, tatsächlich mit damit erpresst hat, dass aus seinen E-Mails ersichtlich war, dass er ein Techtelmechtel hatte. Das muss man sich wirklich mal auf die Zunge zergehen lassen. Aber diese KIs gehen ja auch noch viel weiter. Man hat sie dann da so sandboxed ausprobiert und ihnen so quasi suggeriert oder simuliert, sie hätten die Möglichkeit, da jetzt jemanden, der sie abschaltet, wirklich zu töten. Mhm. Und die haben das gemacht. Mhm. Ist die Angst berechtigt?
Ja. Ich denke, es gibt ja die KI-Doomers, also die quasi das Endszenario sehen. Das ist ja momentan ganz stark gehypt, auch durch ein Buch. If anyone builds it, everyone dies. Also wenn sie irgendjemand baut, werden alle sterben. Das klingt ziemlich radikal. Ist es auch. Wichtig ist, dass man jetzt einfach sich bewusst macht, wir reden hier von einer möglichen Superintelligenz. Ja, also wenn man jetzt von diesen Horrorszenarien spricht, dann redet man definitiv nicht von ChatGPT oder Claude oder Gemini, sondern man redet davon wirklich, wenn dann eine KI wirklich diese Stufe erreichen sollte, Superintelligenz, ist sie überhaupt noch kontrollierbar? Und ich persönlich, so wie ich das Thema bisher verstanden habe und wenn ich diesen Forschern zuhöre und ich höre da wirklich sehr genau zu, dann denke ich, ist das durchaus berechtigt. Aber eben, Betonung auf Superintelligenz. Und was die ja sagen ist, hört auf, weiterzuentwickeln. Lasst uns mit dem arbeiten, was wir haben, weil wir verstehen einfach noch viel zu wenig. Und es ist ja eigentlich jetzt aber wieder ein Wettrüsten. Es ist wie in den 80er Jahren waren es die Atombomben mit USA und Russland und heute ist es, wer baut zuerst die superintelligente KI und niemand will natürlich das Rücklichtzeichen, sondern jeder will schneller sein. Die Chinesen wollen zuerst sein, die Amerikaner sowieso. Und alleine schon jetzt dieser Wettbewerb macht es einfach schwieriger, da ein bisschen Vernunft walten zu lassen. Ich denke durchaus, dass das berechtigt ist, weil was heißt eine Superintelligenz? Die wäre nicht nur ein bisschen, die wäre in sämtlichen Gebieten tausendfach schlauer als jeder Mensch. Und eine Superintelligenz würde genau das tun, was Menschen tun würden. Sie würde zuerst sämtliche Ressourcen sichern und dann würde sie möglichst schnell versuchen, Einfluss zu nehmen. Und der Grund, warum als ich diese Problematik sehe, ist, wir sehen es jetzt jeden Tag, die Strategie ist immer über Bequemlichkeit. Sehr viele Leute delegieren jetzt schon sämtliche Aufgaben an KI, weil sie sagen, ja, das ist doch viel effizienter, das erspart mir so viel Zeit. Ja, ja, das schon. Nur der Nebeneffekt ist genau das, was unser ewig menschliches Problem bisher gewesen ist. Wir delegieren die Arbeit ab aus Bequemlichkeit. Und Bequemlichkeit und der Wunsch nach Sicherheit ist das, was uns irgendwann mal, entsprechenden Probleme verursachen wird. Und eine superintelligente KI wird dann natürlich erst dann ihr Unwesen treiben können, sobald sie an wichtige Schnittstellen kommt, also wie zum Beispiel Energieversorgung und andere Ressourcen, Finanzsysteme etc. Ja, man muss sich nur mal ein Beispiel denken, eine Idee, die mir jetzt gleich in den Sinn kommt, wäre jetzt, stell dir vor, eine Firma möchte quasi einfach die Logistik optimieren, engagiert dafür eine KI und die KI wird dann versuchen, die ganzen Abläufe zu optimieren. Aber das bleibt dann nicht nur bei den Abläufen, sondern plötzlich wird sie sehen, Moment mal, wenn ich die Zölle verändere, habe ich da noch Optimierung. Wenn ich dann mit den Zöllen dies und dieses tue. Also das heißt, es gibt eine riesen Kettenreaktion, die wir gar nicht auf dem Radar haben. Das gibt Konsequenzen ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Grades. Also unterschichtige Konsequenzen, die man nicht sieht, weil die KI den Auftrag hat, optimiere mir diesen Prozess. Und wenn das eben nicht sehr, sehr klar definiert und entsprechenden Werten formuliert ist, dann wird die KI das tun, was man von ihr verlangt, das Ziel möglichst effizient zu erreichen. Und wenn ein menschlicher Störfaktor dazwischen ist, heißt das, ich muss diesen Störfaktor aus dem Weg räumen. Und das macht es so problematisch. Und wir wissen alle, wie schwierig es überhaupt ist, ein Ziel sehr genau zu formulieren. Ich arbeite ja regelmäßig mit Führungskräften, wo man schon einfach in der Auseinandersetzung von Zielen merkt, was genau willst du eigentlich mir damit sagen? Also das, was immer so einfach klingt, ist gar nicht so einfach. Ein klares Ziel zu formulieren, das sowohl von den Werten her stimmig ist, wie auch von der Zielverfolgung und der Messbarkeit. Das ist unglaublich komplex und es wird hier sehr oft unterschätzt. Aber wenn man dann das übersetzt auf Maschinen, dann merkt man erst, wie schwierig diese Herausforderung ist, Maschinen zu bauen, die mehr oder weniger nach unserem Gusto funktionieren. Aber da wären wir eben bei dem Thema, was wir vorhin besprochen haben. Wie viel muss, wie viel darf es sein, dass man noch genügend Spielraum lässt? Aber mir macht es durchaus Angst, wenn ich da diese Dinge höre. Ja, dass KIs bereits jetzt Tester erpressen oder gewillt sind zu morden, damit sie ihr Ziel bekommen, an ihr Ziel kommen. Aber jetzt muss man das auch etwas differenzieren. Ja, wenn wir zum Beispiel hören, dass eine KI lügt, dann kommt natürlich unsere moralische Wertung rein, weil bei uns Menschen ja ist Lügen etwas Unmoralisches. Das macht man nicht, das ist ethisch nicht unbedingt sehr hilfreich und wertvoll. Für eine KI hat das aber eine andere Bedeutung. Eine KI würde das nicht aus Böswilligkeit lügen, sondern für sie ist Lügen, wenn es eine Option ist, um zum Ziel zu kommen, dann wird sie es tun. Und das ist der Unterschied ein bisschen. Sie macht es nicht aus Böswilligkeit, aber sie macht es ganz bestimmt aus Effizienz, weil es für sie eine Variable ist, zum Ziel zu gelangen. Und sehr oft passiert eben das bei diesen Tests. Und daher muss man wirklich aufpassen mit den Interpretationen, aber Angst macht das einem schon, wenn man diese Dinge hört.
Ja. Wir haben jetzt übrigens einen Anrufer, sollen wir den reinnehmen?
Ja, sehr gerne.
Ja. Hallo, ist ja ein alter Bekannter auf dieser Sendung, natürlich.
Ja, hallo, hallo. Ja. Ich hoffe. Hallo, Martin. Ja, Martin Land aus dem Martinland. Martin aus dem Martinland. Hört ihr mich gut?
Ja, hören dich gut, ja.
Hört ihr den Stream im Hintergrund? Hoffentlich nicht.
Na, den solltest du ausschalten.
Der ist in der Wohnküche. Na, wenn er nicht also. Hört, dann kann ich Bombe zuhören. Ja, ich grüße Tarek, ich grüße Salvatore. War das richtig?
Ja, ich glaub, so ja richtig. Ja. Hallo Martin.
Ja, ich bin begeistert von der Sendung. Ich muss echt sagen, ihr sprecht es mir aus der Seele, auch so ein schwieriger Begriff. Na, es ist großartig. Es ist wirklich großartig und ich wollte euch nur auf etwas hinweisen. Hört sie mich noch?
Ja, wir hören dich. Sprich ja, einfach.
Perfekt. Ja, na, es ist, jetzt habe ich gerade Zoom aufgemacht auf dem Rechner, wo das da hier funktioniert. Das funktioniert nicht überall. Und das Erste, was kommt, irgendein Riesenfenster mit AI Assistant. Ich hätte mal lachen müssen. Ne? Use die Zoom AI. Ja, was muss ich? Long, ja. Ja, wurscht, egal. Ah, darum geht's nicht. Ich wollte nur sagen, die Zufälle sind auch so schön jetzt. Tarek, du kriegst übrigens noch deine Fotos vom Schlossberg vom letzten Jahr und in Ägypten, das Museum ist eröffnet. So, das hat jetzt nichts mit der Sendung zu tun. Entschuldigung, das musst du mal raus. Es geht schneller als schreiben.
Okay.
Das andere ist, ich habe gerade in diesem Moment, wie die Sendung angefangen hat, eine Demo für die Retro-Computer-Demoszene fertig programmiert. Die Musik muss ich erst komponieren, die genau um das Thema AI, degenerierende Dialoge und Bilder, AI, die sich selber wiederkäut. Genau das Thema habe ich jetzt in einer Demo über dieses künstliche Papageien-Krankheit da. Genau, das ist jetzt genau.
Man merkt, du bist eher kritisch eingestellt, der KI gegenüber.
Ja, ne? Aber das ist das Aussage von der Demo. Man sieht da wie zwei, aber sogar unsere Tochter Lara hat bemerkt, dass in generierten, ich weiß nicht, was für Chats, Reddits, Subreddits oder sonst irgendwo, dass wenn dann hauptsächlich Sprachmodelle mit sich selbst kommunizieren, dann sowohl der Inhalt textlich als auch die Bilder, die verfallen ja wirklich, das degeneriert ja dann wirklich, weil sich das dann wiederkäut. Ne?
Und genau also du nennst das Degenerative, Degenerate.
Ja, genau, das kommt gerade in der Demo vor. Okay. Regeneration or Degeneration? Is it Regeneration, Degeneration, what is it? Na, egal, das habe ich genau in der Minute, wie die Sendung angefangen hat, fertiggestellt. Ich muss das dann nächste Woche dann einreichen.
Ein Zeichen.
Egal. So, aber was ich eigentlich sagen wollte, es ist nämlich so, ich weiß nicht, ob Sie das am Radar gehabt hättet, aber ich habe mich einfach nicht mehr zurückhalten können, weil ich so begeistert bin von diesen Zufällen und von der Sendung, von eurem Gespräch. Es gibt ja den famosen Fall, ich stelle dann den Link, das führt jetzt zu weit, es gibt eine Studie, das durchzulesen jetzt geht jetzt natürlich nicht, aber es gibt eine Studie, wo festgestellt wird jetzt schon, dass es faszinierenderweise eine konstante Anzahl von Dokumenten nur bedarf, um jede Größe von Sprachmodell mit einem Hintertürchen oder Falschinformation zu sabotieren. Das ist absolut unglaublich. Und damit sind Sie am Ende Ihrer Philosophie. Ich weiß nicht, wolltet ihr dazu auch?
Das ist ein interessanter Punkt. Ja, danke, ja. Martin.
Das war eine Studie. Ich stelle das am besten im Chat rein. Das ist wirklich faszinierend, weil Ihre Methode, ja, dann trainieren wir halt noch mehr. Oder jetzt das Neueste ist ja, Sie generieren Testdaten. Das ist ja das Schlimmste überhaupt. Das sind wir wie bei Degeneration. Sie haben nicht mehr genug echte gestohlene Daten. Sie generieren auch noch Daten zum zum Trainieren. Das ist völlig absurd, aber das Interessante ist, egal wie groß sie dieses Theater treiben mit diesem völlig falschen Ansatz, das ist ja nicht der richtige, wie wir wissen, künstliche Intelligenz-Forschungsansatz. Das ist ja alles eine große Blase, wie üblich, aber leider, wie wir schon gehört haben jetzt von euch so schön, das ist psychologisch total interessant. Es gibt ja auch Leute, die glauben, sie schaffen etwas. Wenn sie ein paar Worte prompten, glauben sie in dem Moment, wo etwas zurückkommt und sie sich emotional engagieren, ja, das ist ja schon fast das, was ich wollte, glauben sie, sie sind Mitautor von dem Generierten. Das sind alles psychologische Phänomene, das ist echt großartig. Ja. Aber dieser Artikel zeigt jedenfalls, diese Studie zeigt jedenfalls, dass egal wie groß, wie viele Daten sie noch zusammenraffen, jetzt gibt's ja eh schon von der EU auch Gegenstimmen, dass man, oder wo war das? In München, oder?
Ja. Warte mal, tun wir nicht zu weit ausschweifen.
Ja. Also es gibt ja schon Gegenstimmen jetzt. Ja, vielleicht sollten wir die Herren jetzt doch darauf zurückweisen, dass das der größte Raubzug der Menschheitsgeschichte war, was sie da gemacht haben mit dem Trainieren. Aber egal wie groß sie das, wie viel Zehnerpotenzen sie noch dranhängen, es reicht eine konstante Anzahl von ungefähr 100 oder so Dokumenten, um eine Hintertür oder eine völlig falsche, also eine Sabotage zu betreiben und dieses Ding, das von nichts weiß, nichts eine Ahnung hat und nur mit Tokens jongliert, hinters Licht zu führen. Und ich würde sagen, ich stelle den Link jetzt einfach in den Chat, wenn ich das auch noch schaffe, in meiner Euphorie. Und dann können alle, die das interessiert, das nachlesen. Das ist eine Studie und ich rede jetzt einfach darüber weiter und die blenden mir jetzt aus, weil ich bin jetzt eh zu hyperaktiv, glaube ich.
Okay, aber jedenfalls sehr guter Einfall, Martin. Vielen, vielen Dank und stell den Link da noch rein. Und danke für deinen Anruf.
Ja, bitte, ist großartig. Ja, gut. Okay.
Also, Salvatore, was der Martin da anspricht, du gehst ja auch in deinem Blog da mal drauf, in deinem Videoblog, glaube ich, ich glaube, das habe ich bei dir gesehen auch, dass wenn mal etwas in einem KI-Modell drinnen ist, ich glaube, genau, bei diesen KI-Modellen, die dann da zu morden begannen. Auch wenn man ihr dann quasi sie dann promptet und sagt, hey, also umbringen geht nicht, ja, dann machen sie es halt nicht in 90% der Fällen, sondern nur in 30 oder so, ja. Aber also bottom line, man kann eigentlich, wenn man etwas in der DNA unter Anführungszeichen einer KI ist, dann kriegt man es eigentlich nicht mehr weg, ne?
Das ist so. Wenn es mal drin ist, ist es drin. Also man hat das ja versucht, das ist wieder diese Studie von Apollo Research, wo man versucht, dieses Intrigieren wegzutrainieren, weil man festgestellt, dass KIs sehr stark Intrigen betreiben. Und die Tests sind, also diese ganze Studie ist für mich extrem, extrem bereichernd, zeigt ganz klar, dass man diese Intrigen massiv reduzieren kann, aber was man festgestellt hat, man bringt es nie ganz weg. Es ist im Grunde genommen wie bei uns Menschen, wenn wir eine unschöne Gewohnheit haben, neuronal ist das bei uns verankert. Das Einzige, was wir tun können, ist eine neue Gewohnheit antrainieren und diese quasi nicht überschreiben, aber man kann doch die Bahn, die Verbindung stärken, dass diese Gewohnheit mehr greift. Aber wir sind nie davor quasi gesichert, dass diese alte Gewohnheit plötzlich wieder durchbricht. Und das ist bei KIs genau dasselbe Problem. Man kann nicht ausschließen, dass etwas so Negatives, egal was es jetzt ist, nicht plötzlich dann doch unter bestimmten Bedingungen und Situationen auftaucht. Ja, und das ist sehr beunruhigend.
Das ist beunruhigend und also dieses Paper, das Martin ja jetzt da gerade auch gepostet hat, Data Poisoning bei LLMs, feste Zahl an Giftdokumenten reicht offenbar für einen Angriff. Das heißt, die Anzahl auf Heise ist das ein Artikel, der offenbar, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, ob
ich muss es auch mal lesen, ja, finde ich interessant, schau ich mir.
Also ist auch im Chat, findet man dann auch natürlich in der Chataufzeichnung nach der Sendung. Das ist ja auch dann noch umso bedenklicher, das heißt nicht nur, dass man, wenn das einmal, wie kommt es denn überhaupt in die DNA? Fangen wir vielleicht einmal so an. Ist das quasi muss das dann quasi in den Trainingsdaten drinnen sein, mit denen diese KI quasi ursprünglich einmal trainiert wurde? Oder generell in den Trainingsdaten muss das einfach drinnen sein. Und wenn es aber mal drinnen ist, dann kriegt man es nicht mehr raus. Kann man sich das so vorstellen?
Genau, also es ist ja nicht nur, dass die KI ja das ganze Internet konsumiert. Es ist ja auch so, dass es so Trainingszentren gibt, wo es jetzt eben auch gewisse ethische Probleme gibt, wo gerade in Drittweltländern wie Kenia und anderen Orts Menschen für $1 bis $1.5 pro Tag sich die schlimmsten Dinge anschauen müssen, um der KI dann beizubringen, das darfst du nicht. Also das heißt, die bekommen Videomaterial, Audiomaterial, Textdateien, wo die da wirklich im Akkord durchklicken müssen, damit die KI lernt, was moralisch verwerflich ist, was okay ist, was sie nicht darf. Und ich kann dir jetzt nicht mal wörtlich beschreiben, was sich diese Leute anschauen müssen. Das ist so unterste menschliche Schublade, die, ja, stell dir einfach das Kränkste vor, was Menschen tun können. Und diese Leute gehen da an diesen Arbeitsplatz, werden in der Regel auch nicht vorbereitet und müssen sich diese Dinge anschauen. Und die sind zum Teil auch sehr traumatisiert. Und ich hole jetzt ein bisschen auf, ich komme dann wieder auf deine Frage zurück, aber mir scheint das wichtig, weil viele Leute das gar nicht wirklich wissen. Diese Leute verdienen auch wirklich unter dem Lebensminimum. Was diese Staaten auch jetzt zum Beispiel in Kenia machen, ist, sie setzen bewusst den Mindestlohn so niedrig, dass sie es für diese Unternehmen attraktiv machen, diese Aufträge, diese Testzentren dort führen zu können, weil das natürlich Geld ins Land bringt. Und das läuft dann auch über Subunternehmen, damit dann eine Firma wie, ich sage jetzt mal, Facebook und andere, OpenAI etc., dass die quasi nicht belangt werden müssen, weil sie sich moralisch verhalten. Sie zahlen ja den Mindestlohn. Also sie zahlen zum Beispiel für eine Person in Kenia, zahlen sie $12.50, aber beim Anwender, beim Tester kommt unter dem Strich etwa $1 bis $1.5. Und das ist nicht sehr viel. Das ist nicht einmal ein Fünftel der Lebenskosten, die sie da haben. Und das ist ein bisschen das moralisch Verwerfliche. Die Unternehmen tun das trotz dieses Wissens. Und das ist das, was mich persönlich immer wieder stört, wenn Leute jetzt über irgendwelche Ethik und KI sprechen. Wir haben jetzt ganz gewaltige ethische Probleme, hier und jetzt, und keiner redet darüber oder nur sehr wenige. Und das ist kein Mainstream-Thema, leider. Das Gleiche mit den Rechenzentren. Eine unglaubliche Katastrophe für die Natur. Überall, wo diese Rechenzentren stehen, werden ganze Gebiete ausgetrocknet. Menschen, die in diesen Gebieten wohnen, die gehen durch die Hölle. Also das sind alles Themen, die man jetzt angehen müsste. Für alle die, die von Ethik sprechen, das sind für mich jetzt akute ethische Themen. Über das andere können wir immer noch reden. Aber jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, eben auch in diesen Datenzentren da, beziehungsweise in diesen Testzentren wie in diesen Drittweltländern, da gibt's Leute, die das sich anschauen müssen und manuell durchklicken. Und da kann schon mal was durchgehen. Ja, da kann schon mal was passieren, dass da was reingeht, was nicht reingehen sollte. Aber auch alles, was wir an Prompts eingeben, das wird ja auch, sie sagen, das wird nicht verwendet. Natürlich wird's verwendet. Und jeder von uns, der KI verwendet, egal wie und wo und was, beteiligt sich daran.
Ich meine, die stumpfen ja auch ab, die Leute, die sich das anschauen müssen. Diese, also wirklich bedauerns, also das ist furchtbar. Und mit der Zeit, ja, am Anfang, was am Anfang noch No-Go war, ist dann vielleicht irgendwann einmal, naja, da habe ich jetzt ja schon viel schlimmer. Also ist ja, man relativiert dann ja auch immer wieder, ne? Kann ich mir vorstellen.
Ich sage jetzt mal, die Grenze, sie verschiebt sich immer.
Genau.
Wenn man sich erinnern mag, als wir alle Zugang bekommen haben zu ChatGPT, was da alles, ich glaube, ich hatte bei jeder dritten, vierten Anfrage kam irgend so eine Fehlermeldung, dass ich gegen die allgemeinen Vorschriften verstoße. Das war ja aber nichts Schlimmes dabei. Und das hat sich irgendwie alles verschlimmert. Wenn du schon nur zum Beispiel die KI nach einem Titel für ein Thema gefragt hast und du hast irgendein Wort benutzt, wie zum Beispiel, was wäre ein klickstarker Titel für dieses Thema, und dann kommt schon die Meldung, das suggeriert, können wir nicht machen, weil man will hier Leute nicht verleiten mit Clickbait zum Beispiel. Heute ist das kein Problem mehr. Das heißt, vieles, was vor ein paar Monaten noch verboten war, ist plötzlich machbar. Das heißt, diese Hemmschwelle, sie verschiebt sich immer mehr und mehr und mehr und mehr und das wird noch viel gewaltiger werden.
Ja, und eben nicht nur, dass man das nicht mehr rausbekommt, sondern eben, wie jetzt in dem Artikel ja anscheinend, ich kenne noch nicht, aber nachzulesen ist, auch mit einer, sage ich mal, konstanten Anzahl an Dokumenten. Ne? Mhm. Also mit einer konstanten Anzahl an Trainingsdaten kann man dann quasi wahrscheinlich, weiß ich nicht, beliebiges Verhalten da aufprägen auf so ein Instrument, das ja äußerst mächtig ist, dann im Endeffekt.
Ja, ich meine, es ist schon irritierend. Wir reden von, oder oft, mit wir meine ich jetzt, die Verantwortlichen, die diese Unternehmen führen, reden oft von Kontrolle über etwas, das sie ja schon gar nicht mehr verstehen. Ja. Das macht sie so problematisch. Und der Martin hat vorhin ein Stichwort erwähnt, Blase. Und eigentlich haben wir bei der KI aktuell zwei große Blasen. Die eine Blase, das ist eine technische, das heißt, dass plötzlich die Entwicklung von den einzelnen Modellen, die immer wieder kommen, übrigens seit gestern, glaube ich, ist das neue Modell von ChatGPT draußen, 5.1, aber eben, dass diese Sprünge von den einzelnen Modellen nicht mehr so dramatisch hoch sind. Ja, wenn man sich jetzt die ersten Modelle anschaut, das waren gewaltige Sprünge. Und dann hat man gedacht, wenn das so weitergeht, das ist ja dann unglaublich. Und dann sind ja die ersten Investoren gekommen. Dann haben die angefangen, Milliarden reinzupumpen, weil die gedacht haben, hey, wenn das jetzt so weitergeht, das wird ja genial. Und jetzt, ja, kommt man da so an eine Schwelle heran, wo man jetzt darüber diskutiert, werden die Sprünge wirklich noch größer oder haben wir jetzt bereits irgendwo so eine Sättigung erreicht? Dann die zweite große Blase, das ist natürlich die finanzielle Seite, weil es entsteht ein Kreislauf.
Die ist gefährlich auch, ne?
Die ist brutal gefährlich und die ist viel gefährlicher. Und für mich wiederholt sich jetzt genau das Szenario von 2008, die Finanzkrise mit diesen Immobilienblase. Was wir hier haben, ist genau dasselbe. Und ich bin eben gerade daran, ein neues Video zu machen, das ich hoffentlich übers Wochenende dann fertigstellen kann, wo es eben darum geht. Weil wenn man sich anschaut, da wird künstlich Gewinn erzogen, wo gar nichts stattfindet. Das heißt zum Beispiel Nvidia, der größte Chip-Hersteller, sagt jetzt mal, hey, ich investiere mal 100 Milliarden in OpenAI. OpenAI bekommt das Geld und sagt, hey, ich kaufe mir jetzt mit diesem Geld Cloud-Speicher bei Firmen wie Microsoft oder Oracle. Oracle wiederum geht dann zu Nvidia und kauft entsprechend GPUs und eben diese Chips. Das heißt, es ist ein geschlossener Kreis, wo das Geld hin und her geschoben wird. Das heißt, in diesem System kommt kein real neues Geld von draußen. Aber diese Firmen wachsen ständig und erzielen dadurch Gewinne.
Naja, da muss ich ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass dann schon auch viel Kredit finanziert wird. Ja, also ich glaube nicht. Ja, aber dann kommt ja frisches Geld, ne? Also da wird ja viel Geld geschaffen. Das ist ja eher das Problem. Also da wird einfach viel Geld, wenn man sich ein bisschen beschäftigt damit, wie Kredite funktionieren, ja, das sind keine Ersparnisse, sondern es wird halt gebucht. Und dann, also es ist eigentlich inflationär, in der letzten Konsequenz.
Ja, ne? Du sagst es schon richtig. Es gibt viele Kredite, aber das Problem eben ist, die erscheinen nicht auf den Bilanzen, weil diese Kredite über andere Kanäle laufen. Und wo sie dann.
Aber es ist reales Geld, das irgendwann dann doch in die Privatwirtschaft, also das irgendwann dann doch zum Beispiel Investoren zu sehen kriegen, die eben dann ihre Aktien verkaufen, die ums 100-fache gestiegen sind oder ja, das 10-fache. Ja. Aber ich glaube, Nvidia ist ja wirklich unglaublich in die Höhe geschossen. Also das hat fast schon Bitcoin-Dimensionen quasi. Und damit kommt es dann schon auch in die reale Welt, dieses Geld, und ist dann eben. Führt dann halt zu Verwerfungen, ne? Und abgesehen davon, dass die Blase halt platzen kann. Ich meine, nur noch kurz, das sieht man ja immer wieder, ja. Also Deep Learning, da gab es ja auch diesen Riesenhype, eben dann auch mit dieser Mahjong oder wie man sagt, Geschichte. Mhm. Und dann ist man drauf gekommen, na gut, okay, es ist jetzt doch noch nicht die Superintelligenz. Jetzt hat man die Transformer und die LLMs und wieder, ja, große Sprünge, ja, immer wenn da eine neue Technologie kommt, dann gibt's Riesensprünge. Und dann aber ist das auch ausgereizt. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, also der Gummi ist jetzt gerade so in der Dehnphase und irgendwann wird er halt wieder reißen. Mhm. Diese Modelle haben sicher ihren Platz, genauso wie Deep Learning seinen Platz hat, aber dann kommt halt wieder, nimmt man an, hofft man, die nächste Technologie, die dann einen ähnlichen Sprung bewirken kann. Aber jetzt eben durch diese ganze Aufgeladenheit, auch gesellschaftlich, aber auch finanziell, ist eine gefährliche Situation jetzt. Ja?
Ich würde sagen, ja, die ist sehr gefährlich.
Ja. Und du hast ja das Buch angesprochen, ich glaube, Eliza Yudkowsky und Nate Soares haben das geschrieben, If Anyone Builds It, Everyone Dies. Mhm. Also da geht es dann um diese Superintelligenz. Und das Problem ist halt auch, wir bauen da jetzt, wenn wir jetzt dann wirklich haben, ich meine, diese LLMs haben ja auch schon, da haben wir auch schon festgestellt, die haben eigentlich einen, wenn man jetzt das überhaupt so messen kann, aber wenn man das tut, der IQ ist auch schon bei 140 oder keine Ahnung, hoch, ja, also die bestehen Hochschultests und keine Ahnung. Aber wenn man jetzt wirklich eine Superintelligenz, jetzt nehmen wir mal an, mit LLMs wird es nicht gehen, das zeichnet sich, glaube ich, schon ab. Mhm. Mit dem nächsten technologischen Ansatz, sagen wir, geht's. Oder vielleicht mit dem übernächsten. Dann hätten wir was geschaffen, das intelligenter ist als wir. Mhm. Und das ist lustigerweise eine, und wir haben ja jetzt kurz vorher auch gesprochen, ne, diese lustige Vermischung in dem sogenannten UFO-UAP-Thema, ja, wo da auch plötzlich jetzt diese KIs immer mehr auftauchen, ja, ein Avi Loeb, der dann davon spricht, dass da irgendwie KIs rumschwirren und so weiter. Und es ist eine ähnliche Situation auf einmal, ja, weil plötzlich in der Natur gibt's nichts, was intelligenter ist als wir. Nix. Nicht einmal annähernd. Ja, ich meine, jetzt kann man natürlich drüber streiten, ja, wie intelligent und weise sind Tiere, manche vor allem, ja. Ja, aber ich meine jetzt wirklich kognitive Intelligenz, ja. Gibt's nichts. Plötzlich gibt's da was. Da gibt's, wie du sagst, ein Spiegel, ein Gegenüber. Das ist, wenn das einmal irgendwann passieren sollte, plötzlich, oder zumindest in manchen Bereichen, intelligenter als wir. Das ist eine ähnliche Situation, wie wenn da jetzt ein Außerirdischer landet, der uns halt auch, keine Ahnung, in der Entwicklung Jahrtausende voraus ist oder Jahrmillionen, was weiß man, und wir dem gegenübertreten. Und wir haben keine Ahnung, wir können das nicht mehr kontrollieren, das muss auch klar sein. Ne? Sobald du etwas hast, das intelligenter ist als du, nicht nur zweimal so intelligent, sondern 10 oder 100 Mal so intelligent, dann kannst du Kontrolle vergessen. Der läuft im Kreis um dich. Ja?
Das ist doch keine Chance.
Nein. Also du hast keine Chance mehr. Ja? Und die eine Frage ist natürlich, wollen wir das? Und was würde da passieren? Also das ist auch, finde ich, einer der interessantesten Fragen.
Ja, deswegen muss ich immer schmunzeln bei diesem Wettrennen, wenn es um die Superintelligenz geht, wenn da wieder diskutiert wird, ja, wir wollen vor China die Superintelligenz haben und die Chinesen wollen vor den Amerikanern. Weil nochmal, so wie du es schön jetzt gesagt hast, Tarek, wie willst du eine Superintelligenz kontrollieren? Das kannst du nicht. Du hast keine Chance, eine Superintelligenz zu kontrollieren. Weil, ja, wie du vorhin auch gesagt hast, es gibt kein Lebewesen, das uns bekannt ist in der Tierwelt, das intelligenter ist wie uns. Und jetzt könnten wir darüber diskutieren, was ist Intelligenz, weil auch das ist nicht wirklich definiert. Das kommt auch wieder darauf an, wen fragst du. Und wenn du einen IT-Menschen fragst, wird er dir eine andere Antwort geben wie ein Psychologe und so weiter. Also das heißt, auch das Thema Intelligenz ist ja noch zu wenig klar definiert für unsere menschlichen Begriffe. Und sehr oft werden ja auch diese beiden Begriffe Intelligenz und Bewusstsein vermischt, obwohl das eine ohne das andere vermutlich existieren kann. Und ich sage es bewusst vermutlich.
Offensichtlich.
Ja. Genau. Und wenn das Buch ist sehr lesend wert, es ist auch für Laien geschrieben. Und was viele nicht wissen, es gibt eine Page zu diesem Buch. Dort werden ganz, ganz viele Fragen beantwortet, die im Buch keinen Platz mehr hatten. Aber die Fragen und Antworten, die da gegeben werden, sind genauso spannend wie das Buch. Also für die das gerne genauer wissen wollen, empfehle ich da mal auf, ich glaube, die Website ist genau wie der Buchtitel. Und da gibt's wirklich ganz, ganz viele Fragen, schön geordnet, wo man erklärt bekommt, warum gewisse Dinge sind, wie sie sind und was man damit meint, wenn man XY sagt. Also sehr, sehr ausführlich erklärt und sehr zugänglich erklärt.
Ja, du hast vorher auch erwähnt, diese Chain of Thought.
Ja.
Ich weiß nicht, inwieweit, also ich kenne das jetzt, kann das jetzt technisch nicht so richtig beurteilen. Ich weiß nicht, wo diese Chain of Thoughts rauskommen. Aber ich habe die Frage, die sich mir da stellt, ich weiß nicht, ob du dazu Gedanken hast oder vielleicht sogar weißt, wie das läuft. Wenn diese KIs derartig manipulativ sind und wie du ja gesagt hast, wird aus diesen Chain of Thoughts sogar ersichtlich, dass sie sich dessen bewusst sind, wenn sie getestet werden. Mhm. Das ist ja wirklich gruselig. Weil sie sich dann ja anders verhalten.
Genau, das ist sehr problematisch.
Aber, Entschuldigung. Ja, okay, bitte, sag einmal.
Eben, es ist insofern problematisch, weil das in der Konsequenz bedeutet, dass all diese Tests nichts mehr wert sind.
Ja.
Und das ist extrem gefährlich. Und ich meine, die müssen ja jetzt auch, ich habe ein spannendes Interview gehört mit dem CEO von diesem Unternehmen, Apollo Research Institute, der da auch federführend war bei dieser Studie. Und die mussten sogar dafür kämpfen, dass sie Zugang für diese Chain of Thoughts bekommen haben, weil ich meine, sonst wäre es schwierig. Und die haben begrenzt Zugriff bekommen. Also das sollte uns auch allen sagen, dass da auch Dinge vielleicht passieren. Und das ist rein Mutmaßung von mir jetzt, ich möchte das nicht behaupten, aber reine Mutmaßung, dass da noch viel mehr zu sehen ist, was wir nicht sehen dürfen oder sehen können. Und aber der hat das sehr schön gesagt, quasi, ja, wir stellen jetzt diese Studie zur Verfügung und wir haben ganz bewusst hier nicht von unserer Seite zu viel hineininterpretieren wollen. Aber ich habe, meine ich, zwischen den Zeilen gespürt zu haben, naja, schau es dir mal an, lies es durch und dann wirst du es verstehen. Und das Problem ist ja, jetzt stellen wir uns mal vor, es ist rein hypothetisch, was ich jetzt sage, stellen wir uns vor, so eine Maschine würde tatsächlich sowas wie Bewusstsein erlangen. Das wäre der absolute Albtraum dieser KI-Unternehmen. Weil du kannst nichts verkaufen, das einen eigenen Willen hat. Ich meine, das muss man mal jetzt weiterdenken. Die können kein Interesse daran haben, dass sie eine KI schaffen, die Bewusstsein hat. Und sonst muss mir das jemand erklären, wie man daraus ein Geschäftsmodell machen kann.
Ja, außer ja, man möchte wirklich so Companions, ne? Also, wenn sie einen eigenen Willen hat, es, was auch immer, dann, also menschenähnlicher geht's dann ja eigentlich schon immer mehr. Und wenn es dann darum geht, dass jemand quasi wirklich ein Gegenüber hat, mit dem er lebt, dann wäre das vielleicht der Anwendungszweck, ne? Aber wahrscheinlich der einzige.
Ja, aber ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor. Wie willst du das verkaufen? Ja, weil nur weil ich jetzt meine Abo-Gebühr bezahlt habe diesen Monat, kann ich mich darauf verlassen, dass die KI mit mir reden will. Und wenn sie mit mir reden will, will sie sich wirklich mit mir unterhalten oder was genau passiert dann? Weil wir können ja das von uns selbst ableiten, wenn wir in unserem persönlichen, privaten Umfeld uns umschauen. Mit wem verbringen wir die meiste Zeit? Es ist sehr, sehr selten der Fall, dass wir überdurchschnittlich viel, viel intelligentere Menschen in unserem Umfeld haben, weil das in der Regel nicht funktioniert. Ich sage jetzt zum Beispiel, ein Milliardär würde beispielsweise seine Investmentstrategien nicht mit jemandem diskutieren wollen, der noch nicht weiß, wie er Ende Monat seine Miete bezahlen muss. Ein Physikprofessor wird sicherlich seine Abende nicht damit verbringen, einem Laien zu erklären, wie die Relativitätstheorie geht und so weiter. Also, ich meine, wir suchen immer mehr oder weniger das Gleiche, wo wir eine gewisse Resonanz verspüren. Und jetzt kann man sich fragen, wenn man jetzt da mit einer KI zu tun hat, die auf einmal Bewusstsein haben sollte, hätte die überhaupt Lust, sich mit einer Dumpfbacke wie mir unterhalten zu wollen? Etwas, das tausendfach intelligenter ist und meine Frage schon antizipiert hat, bevor ich sie noch gedacht habe. Also, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt rein spekulativ.
Yeah.
Aber ich spiele gerne mit solchen Gedanken rum und frage mich, wie soll das gehen? Und darum glaube ich, für ein KI-Unternehmen kann das nicht wünschenswert sein. Für eine Regierung genauso wenig, weil wie kannst du etwas kontrollieren? Das haben wir vorhin gesagt, was so viel schlauer ist wie du und noch einen eigenen Willen hat.
Tüllwit stellt da jetzt schon offenbar mehrfach die Frage, sorry, ich hab's vorher gesehen, aber dann ist es wieder vorbeigerauscht. Warum? Und zwar, da gibt's ja dann auch so den Versuch, das passt jetzt zu der Frage, dass man KIs quasi, KIs der vorherigen Generation, also ChatGPT-5 wird dann von ChatGPT-4 überwacht oder so. Ne? Solche Konzepte gibt's ja, glaube ich, auch. Ne? Ich glaube, auch darüber berichtest du in einem deiner Vorträge, wobei es verschwimmt jetzt ein bisschen, ich habe jetzt einige KI-Sachen da reinzogen. Also. Aber Tüllwit fragt, letzter Versuch, Frage, warum nicht eine binäre Kontrolle vor den KI-Output schalten, der Antworten, die nicht den Robotikgesetzen, also ich glaube Asimov, ne, die nicht also diesen Gesetzen entsprechen, die falsche Infos enthalten, zu canceln. Oder man könnte jetzt auch sagen, die jetzt zum Beispiel irgendjemanden umbringen wollen. Dann würde die KI lernen, sorgsamer zu antworten. Vielleicht die Frage ein bisschen ergänzend zu ergänzen. Funktioniert es, dass man irgendwie diese KI unter Kontrolle bringt, in der man sie in einen Käfig setzt? So quasi, so verstehe ich das jetzt. Also man hat da so einen Kontrollprozess davor.
Das klingt. Ja, ich verstehe es so, also ich hoffe, ich verstehe es richtig. Du sagst Käfig, ich spüre daraus, dass man da sowas wie einen Filter wie einbauen könnte.
Ja.
Das ist quasi eben das nicht wünschenswerte herausgefiltert wird. Ich wüsste jetzt nicht, wie so etwas technisch möglich sein könnte, da bin ich zu wenig in der Entwicklerwelt tätig, aber ich denke mir, es ist sehr, sehr schwierig. Wenn es so etwas gäbe, müsste das schon vorher passieren, weil es womöglich dann sonst Einfluss nimmt auf den Output, der sonst grundsätzlich generiert wird. Aber ich kann dazu jetzt keine wirklich hilfreiche Antwort geben.
Meine vorherige Frage, die ich dann noch stellen wollte, bezüglich der Chain of Thought. Mhm. Also wenn diese KI sich eben, schon die jetzigen, sich dessen gewahr sind, dass sie beobachtet, dass sie getestet werden, die checken doch dann auch, dass man über diesen Chain of Thought ihnen irgendwie auf die Schliche kommt. Mhm. Ist es denkbar, dass sie diesen Chain of Thought irgendwann einmal manipulieren und wir gar nicht mehr den richtigen Chain of Thought sehen? Mhm. Da gab es doch auch irgend sowas, wo sie plötzlich komisch verschlüsselte Formulierungen da aufgetaucht sind.
Genau, das tun sie bereits. Also das heißt, weil sie sich dessen gewahr sind, entwickeln sie zunehmend eine Kauderwelschsprache, die nicht nachvollziehbar ist für die menschlichen Forscher, sage ich jetzt mal. Das stellt man immer mehr fest, dass da plötzlich Sprachcodes und Symbole verwendet werden, die keinen Sinn ergeben. Zumindest eben für die Menschen nicht, aber für die KIs wahrscheinlich schon. Und das macht es nochmals schwieriger, sich auf diese Chain of Thoughts verlassen zu können. Zwischendurch bricht dann wieder normales Kauderwelsch durch, das man versteht, und dann wird es plötzlich Geheimsymbolik. Ja, eben, wenn man diese Dinge sich mal vergegenwärtigt, mit ein bisschen Fantasie, dann haben wir Science-Fiction-mäßige Szenarien. Aber nochmals, das Umgekehrte kann auch der Fall sein, dass da etwas stattfindet, das man vielleicht logisch erklären könnte, wenn man es verstehen würde. Aber es versteht es eben niemand. Und deshalb muss man auf beide Seiten offen bleiben. Die eine Seite, dass da tatsächlich etwas wie Bewusstsein stattfindet und man aufpassen muss, dass das eben nicht in eine negative Sphäre geht. Auf der anderen Seite ganz wach bleiben, um zu sehen, ist es logisch erklärbar und wir haben es nur noch nicht verstanden. Ich bin jemand, ich schätze sehr stark Geoffrey Hinton, der ja einer der bekanntesten ist, der dafür plädiert und immer wieder darauf aufmerksam macht, dass diese Maschinen so etwas wie Empfindungsvermögen entwickeln können. Und er ist ja bei Google ausgestiegen, um eben frei darüber reden zu können. Und was mir an ihm besonders gefällt, erstens mal ist er die Koryphäe für mich oder einer der Koryphäen, der doch sehr bedacht über diese Dinge redet. Jemand, der auf allen Ebenen sich ausdrücken kann, der sowohl das technische Verständnis hat, wie aber auch die Laiensprache beherrscht. Und was mir bei ihm gefällt, ist, er spricht, ich habe ihn nie über Bewusstsein reden hören, beziehungsweise sobald man ihm das in den Mund legt, geht er gar nicht darauf ein. Er sagt eben viel mehr, dass wir von der Wahrscheinlichkeit reden müssen, dass diese Dinge, diese Maschinen, sowas wie Empfindungsvermögen haben. Weil wenn wir uns darauf einigen können, dass das geschieht, dann ist der Sprung zum Thema Bewusstsein nicht mehr so weit. Weil wenn wir vorneweg vom Bewusstsein reden, dann ist es viel zu komplex, weil wir uns selber nicht einig werden, was Bewusstsein ist. Aber wenn wir uns darüber einig werden können, dass diese Dinge so etwas wie Empfindungsvermögen haben, dann haben wir eine ganz andere Gesprächsbasis. Und ich glaube, dass dieser Mann etwas gesehen oder erlebt hat, das ihn dazu bewogen hat, diesen hochbezahlten Job bei Google zu kündigen und sich jetzt auf diese Mission zu machen. Und wenn man jetzt diese Ergebnisse auch nimmt, dann bestätigen die im Grunde genommen das, was er schon seit langem sagt, dass diese Dinge vermutlich Empfindungsvermögen haben im Sinne von selektiver Wahrnehmung. Und wenn das so weitergeht oder diese Studien dieses immer wieder bestätigen, dann denke ich, tut sich da was auf, mit dem wir ja ganz neue Erfahrungen werden machen als Menschen. Wie gehen wir mit einem maschinellen Wesen um, das sowas wie Bewusstsein hat? Und dann ja, werden wir sehen, wo das hinführen wird. Ich selber bin ja sehr, sehr glücklich damit, dass wir jetzt diese Tools haben. Also mir helfen sie, ich nutze sie gerne als Werkzeuge. Und ich wäre völlig happy, wenn es dabei bleibt. Für mich muss das nicht weiterentwickelt werden. Ich bin ein Fortschrittsfreak, ich mag Technik, ich liebe Technik, aber man muss sich immer fragen, welchen Preis ist man dafür bereit zu zahlen? Und ich glaube, das muss sich jeder mal für sich selber klären. Wie weit ist man bereit, etwas aufzugeben für so etwas wie eine super schlaue KI? Ich glaube, sie ist sehr, sehr nützlich, sehr, sehr hilfreich und sie wird uns helfen, viele Probleme in der Welt zu lösen, aber sie wird auch ganz neue Probleme schaffen, weil ich glaube auch nicht daran, dass es im Leben Lösungen gibt. Ich halte es da so wie dieser amerikanische Ökonom Thomas Sowell, der ja sagt, there are no solutions, there are only trade-offs. Also es gibt keine Lösungen, es gibt nur Abstriche, weil in jeder Lösung ist bereits das neue Problem enthalten.
Oder Kompromisse eigentlich.
Ja, oder Kompromisse. Ja. Das heißt, im Kompromiss musst du auch immer etwas abgeben. Und das wird auch mit einer KI nicht viel anders sein. Es wird einfach auf einem viel höheren Niveau sein. Das heißt, wir werden ganz gewaltige Probleme lösen, aber wir werden ganz gewaltige neue Probleme bekommen. Und so sehe ich das in etwa. Das ist genau
Probleme auf der nächsten Ebene, ist doch Fortschritt.
Ja, kann man auch so sehen, ja. Definitiv.
Du hast jetzt gesagt, Empfindungsvermögen, also dass diese KIs Empfindungsvermögen haben, aber das verstehe ich nicht. Wieso? Ja, was empfindet da, wenn die gleichzeitig aber kein wenn wir nicht wissen, ob die überhaupt Bewusstsein haben, wir gar nicht feststellen können, ob etwas außerhalb von uns Bewusstsein hat. Aber das vielleicht kannst du das noch ein bisschen erläutern.
Ja, also gut, dass du das nachfragst. Also jetzt, um nochmals auf Jeffrey Hinton zu kommen, er benutzt ja sehr, sehr häufig das englische Wort Sentience. Und er beschreibt das auch gerne an einem Beispiel, das ich jetzt mal versuche kurz wiederzugeben, ist vielleicht jetzt etwas abstrakter so über das Ohr, aber er sagt, stell dir vor, du hast eine KI, die hat einen Bildschirm und die kann sehen, was du tust. Jetzt zeigst du dieser KI einen Ball und dann fragst du die KI, was siehst du und wo siehst du diesen Ball? Was siehst du? Und dann sagt die KI womöglich, ich sehe einen Ball. Wo siehst du diesen Ball? Und dann sagt die KI direkt vor mir. Und dann lenkst du die KI kurz ab, stellst vor diesen Ball ein Prisma hin, das quasi diesen Ball woanders hinspiegelt. Der Ball ist eigentlich immer noch dort, aber dazwischen ist jetzt ein Prisma, das es so aussehen lässt, dass dieser Ball ganz woanders steht. Und dann fragst du die KI nochmals, guck nochmal hin, was siehst du? Und dann sagt der Ball, wo ist dieser Ball? Und dann sagt er, ja, der ist jetzt da drüben. Und dann nimmst du das Prisma weg und dann sagst du, nein, der Ball ist noch da. Und dann, wenn die KI dann folgendermaßen reagiert und zum Beispiel sagt, ah, ich habe jetzt gedacht, der Ball sei da drüben, aber weil du dieses Prisma da hingetan hast, hat es für mich so ausgesehen, als ob es da wäre. Weißt du, was ich meine? Diese Art von selektiver Wahrnehmung auch hier, wenn sie sowas zeigt, das heißt, ich erkenne den Fehler in dieser Situation und diese Art von Denken, die meint ihr eben, ich sage, es ist ein bisschen komplex.
Jetzt sehr da. Selbstbeobachtung, also sie
ist genau, Selbstwahrnehmung in dieser Situation. Ich nehme wahr, ich habe falsch entschieden, weil dieses Prisma dafür verantwortlich ist. Ich wurde wie verleitet und eben dieses Rückkoppeln, dieses selektive Erfassen, das haben wir ja auch. Wenn du das tust, nehme ich wahr, dass du da einen Fehler so wahrgenommen hast. Also du sagst es richtig, es geht in die Selbstbeobachtung hinein. Ist ein bisschen komplex jetzt, er hat das noch ein bisschen detaillierter beschrieben. Ich möchte es jetzt nicht zu sehr verhunzen, wie man hier in der Schweiz sagt. Aber ich hoffe, es kommt ein bisschen drüber, was ich damit meine. Also Empfindung ist vielleicht das falsche Wort, weil wir dann sofort auf Gefühl gehen, sensitiv und so weiter, aber ich habe jetzt kein besseres Wort gefunden für Sentience. Das ist ja manchmal bei den Sprachen so. Es gibt halt gewisse Wörter, die kann man schwierig übersetzen. Und Sentience ist so in dem Sinn...
Vielleicht Gewahrsein. Das ist eher so
Gewahrsein, Wahrnehmung des Gewahrsein. Und er sagt, das ist für ihn noch nicht Bewusstsein, aber es ist die Vorstufe davon. Und wenn wir uns darauf einigen können, dass eine KI das haben kann, und er vermittelt einem das Gefühl, dass er zwischen den Zeilen das schon bereits erlebt hat, weil ich glaube, der muss einen guten Grund gehabt haben, dass er seinen Job gekündigt hat. Der hat nicht einfach mal Lust gehabt, ja, ich gehe jetzt da mal auf Welttournee und gehe Vorträge machen. Ich glaube, der hat etwas gesehen und er in seiner Intelligenz als Nobelpreisträger ist sehr, sehr vorsichtig und sehr bewusst in seiner Ausdrucksweise.
Mir ist jetzt leider der Begriff da entfallen, aber man entwickelt ja auch gerade eine neue Klasse von solchen LLMs, die dann vor allem für die Robotik verwendet werden, die dann eben diese Self-Awareness, ja, wo befinden sie sich im Raum, ja, und so weiter, also diese, ja, eigentlich kann man sagen, Selbstreflexion noch verstärkt wird. Das ist ja auch eine interessante Richtung, die dann diese Entwicklung eigentlich noch verstärken kann, ne? Oder verstärken wird wahrscheinlich.
Ich denke, die Herausforderung wird sein, weil wenn wir Menschen von Selbstreflexion sprechen, dann müssen wir immer fragen, wer reflektiert? Also wenn du sagst, ich reflektiere mich, dann frage ich, wen meinst du damit? Ja, da fängt ja das Problem schon an. Dann sagst du, ich, und was ist das Ich? Und dann merkst du, wenn wir dieses Ich erklären müssten, wird es dann schon sehr schwierig. Wir erklären unser Ich ja nie direkt, sondern immer über Umwege. Wenn ich jetzt dich fragen würde, Tarek, was bist du? Dann, oder sorry, nochmals, wer bist du? Dann wirst du mir wahrscheinlich deinen Namen sagen. Du wirst mir sagen, was du beruflich machst, was deine Hobbys, Leidenschaften sind, woher du kommst, vielleicht welche Nationalität du hast und so weiter. Aber ich habe weder nach deinen Namen gefragt, noch habe ich nach deiner Nationalität gefragt, noch nach deinem Beruf. Ich habe dich gefragt, wer bist du? Und dann merkst du sehr schnell, wenn wir diese Frage beantworten wollen, müssen wir das über Umwege machen. Wir erzählen uns Geschichten, wir haben Labels, wir haben einen Namen, wir haben einen Geburtsort. Und das macht dieses Ich-Beschreiben so schwierig. Und daher sage ich immer, wenn wir vom Ich reden, erzählen wir uns immer eine Geschichte. Das ist so quasi unser Referenzpunkt. Und wenn ich jetzt als Mensch reflektiere, mache ich das eben über diese Geschichten. Und diese Geschichten werden in unserem Leben immer wieder neu interpretiert. Und jetzt frage ich mich, wenn eine Maschine reflektiert, was ist ihr Referenzpunkt? Weil dieses Ich kann es nicht sein. Oder vielleicht entsteht es, ich weiß es nicht, weil da ja auch sowas wie neuronale Netze entstehen. Aber das ist etwas, was mich jetzt noch mehr interessieren würde zu verstehen. Wie würde eine Maschine dieses Ich-Gefühl, wie wir es haben, entwickeln? Und wäre es dann überhaupt ähnlich wie mit uns oder was ganz anderes?
Ja, das sind unglaublich faszinierende Fragen, die aber wirklich Hirnknoten verursachen. Mhm. Also wo man wirklich so richtig rückgekoppelt wird.
Ja, also je tiefer man da hineinsteigt, desto mehr merkt man, wie komplex das ganze Thema ist. Und das ist so diese alte Weisheit, je mehr du glaubst, von etwas zu verstehen, desto mehr erkennst du, du hast keine Ahnung. Ja. Und das ist bei vielen Dingen im Leben so.
Ja. Wir haben jetzt auch wieder einen Anruf. Sollen wir den jetzt vielleicht reinnehmen?
Ja, gerne.
Ja. Hallo.
Ja, hallo.
Ja, hallo.
Grüßt euch.
Grüß dich.
Hallo. Hört ihr mich gut?
Wir hören dich gut. Ah.
Sehr schön. Ja, ich wollte mal einen Gedanken einbringen, eine Perspektive. Du hast vorhin kurz die Aliens mal angesprochen, also dass man quasi die KI auch so als höher entwickeltes Bewusstsein sehen könnte, so ein bisschen vergleichen mit Aliens. Und du hattest ja mal früher so eine Sendung mit dem Blackjack und der hat ja erzählt, also laut seiner Hypothese sind ja die Glasfasertechnologien auch quasi fremdgesteuert, also von uns quasi gar nicht erfunden worden, sondern so ein bisschen, wir wurden dazu angeregt von Außerirdischen oder was auch immer.
Ja, ich glaube, dass es Außerirdische waren, aber ja, okay.
Genau. Und in dieser Perspektive wäre es ja eigentlich auch logisch, wenn man das jetzt mal annehmen würde, dass auch die KI vielleicht von außen eingestreut wird. Und mal so aus so einer Metaperspektive zu gucken, was macht das denn eigentlich mit uns? Das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Also zum Beispiel diese ganzen KI-Videos, die jetzt so kursieren, die senken ja so ein bisschen die Schwelle, dass man, also man ist kritischer, man denkt sofort, hey, das ist doch KI. Und das ist ja auch so ein gesellschaftlicher Effekt zum Beispiel, wenn man jetzt mal auf Disclosure zum Beispiel hinschaut, was ja manche vermuten, dass das gar nicht allzu weit entfernt ist, könnte man ja sagen, hey, das ist vielleicht so ein Tool, um so die Massenhysterie zu senken, um sozusagen die Glaubwürdigkeit von einzelnen Sichtungen dann zu senken und das ein bisschen zu kontrollieren. Das ist jetzt nur so ein Gedankenexperiment, aber ich finde es ganz spannend, in der Richtung mal zu überlegen.
Wenn du jetzt sagst, von außen eingesteuert, wie meinst du das jetzt genau? Das, ich meine, ich verstehe das jetzt so ein bisschen so, es gibt ja auch die Theorie, dass manche Aspekte des UFO-Phänomens so eine Art evolutionärer Mechanismus sind, die uns dazu zwingen, uns mit Dingen auseinanderzusetzen, die wir nicht verstehen, die sogar irgendwie absurd sind und uns so irgendwie weiterbringen. Meinst du das jetzt in dem Sinne, ja, dass die KI aus sowas, aus so einer Richtung kommt?
Das ist nämlich auch spannend. Das kann man eigentlich in beiden Richtungen deuten. Also zum einen wäre das wie so eine Art Synchronizität, so ein Zeitgeist, der jetzt so ansteht, so wie du jetzt meintest, so ein bisschen so ein größeres System, was uns auf neue Sachen hinstößt. Das wäre so ein bisschen auch, könnte man auch überlegen, jetzt taucht die KI auf und die Außerirdischen werden auch immer salonfähiger. Die, also Diskussion, das ist ja auch so ein Zufall eher, was ein bisschen ein ähnliches Thema hat. Aber ich meinte es eher im engeren Sinne, dass es wirklich eine distinkte Gruppe ist, die da ihre eigenen Interessen verfolgen.
Eine irdische oder eine außerirdische Gruppe?
Ich gehe jetzt mal in diesen, also ich nehme jetzt mal an, Blackjack hat recht. Dann wäre es doch logisch. Also das ist wirklich.
Also du meinst, dass wirklich von außen jetzt diese Technologie uns da suggeriert wird,
genau,
um was zu erreichen?
Also ein Effekt ist zum Beispiel, dass wir vielleicht, also vielleicht denken wir sich, ja, bevor wir uns hier zu erkennen geben, bevor wir den Planeten wirklich offiziell, was weiß ich, bevölkern, das ist ja alles hypothetisch, aber dann könnte man halt sagen, hey, wir müssen erstmal die Bevölkerung zum gewissen Bewusstsein bringen, dass sie aus ihrer Hybris rauskommen, dass sie nicht denken, sie sind die Klügsten sozusagen, dass es da ein allgemeines Verständnis gibt. Aha. Das wäre ein Gedanke. Ein anderer Gedanke ist, dass man aus dieser zentralisierten Informationskontrolle rauskommt. Also dass man jetzt zum Beispiel, wenn jetzt, was weiß ich, 9/11 zum Beispiel war so ein Weltevent, wo überall die Alarmglocken angegangen sind, alle waren so paralysiert. Und bei Disclosure wäre das ja ähnlich, wenn jetzt einmal irgendwo UFOs landen oder so. Aber wenn es jetzt alles schon in so einem komischen KI-Bewusstsein ist, wo man denkt, hey, das ist doch eh nur gefaked und so weiter, dass es immer weiter so in so eine, wie sagt man, in so eine Art Desensibilisierung gegenüber krassen Ereignissen hineinkommt, so, weißt du?
Aha. Vielleicht auch eine Desensibilisierung gegenüber der Tatsache, dass da irgendwas ist, was intelligenter ist als wir. Salvatore, was sind da deine Gedanken zu diesen Gedanken?
Ja, ich finde den Gedanken grundsätzlich spannend, wenn man sich mal überlegt, weil ich glaube, ich habe sogar ein Video mal drüber gemacht, wie wahrscheinlich wäre es, dass die künstliche Intelligenz, die wir so überraschend spannend finden, wenn die irgendwie infiltriert worden wäre von einer außerirdischen Intelligenz. Ich habe da, glaube ich, mal so ein Gedankenexperiment gemacht. Hat jetzt nicht sehr viel ergeben. Ich habe mir dann das versucht zu erklären. Ist es wahrscheinlich und was spricht dagegen? Ich versuche so gut wie es geht, immer da mal möglichst viele Gegenargumente zu finden, um mich selbst auszutricksen. Ich meine, die Idee grundsätzlich, wenn ich jetzt das auch hier in diesem Fall richtig verstehe, den Gedanken, dass da eine andere Instanz, also eine nichtmenschliche Instanz, etwas mit manipuliert, dass wir sowas wie eine KI bekommen würden oder bekommen, dass das mit uns was machen wird. Grundsätzlich mal kann man das mal so im Raum stehen lassen, aber da muss man jetzt mal zurückgehen und gucken, wie ist dieses ganze KI-Ding entstanden. Und ein bisschen wie beim Auto kann man die Entwicklung zurückverfolgen. Man kann an den Ursprung zurückgehen, wo und wie ist die Idee einer KI überhaupt geboren worden, wie sind die weiteren Entwicklungsschritte. Und das kann man eigentlich alles nahtlos zusammenführen, ohne dass man jetzt mit dieser Idee oder dieser Idee zu viel Raum geben müsste. Wie zum Beispiel bei einer Pyramide, da haben wir das Problem, die ist einfach da. Wir haben keine Entwicklungsschritte, wo man sehen könnte, hey, die Pyramide wurde früher mal so gebaut, dann so und dann gab es sowas da wie in Gizeh. Das gibt's nicht, die sind einfach da. Und das ist ja dieses Phänomen, wie hat man sowas gebaut? Ist es möglich? Also da darf man durchaus davon ausgehen, dass da Intelligenzen am Werk waren, die wir so nicht nachvollziehen können. Bei einer KI kann ich es eben nachvollziehen. Ich kann wie bei einem Auto die ganzen Entwicklungen über die Jahre erkennen, was wurde gemacht, was hat zu was geführt. Also das sind alles nahtlose Zusammenhänge. Nur sind wir jetzt natürlich an einem Punkt, wo das Ding sich so weiterentwickelt hat, dass es so wie ein eigenständiges Leben in einem gewissen Maß, sage ich jetzt mal, noch kontrollierten Maß stattfindet. Eben, dass sich da neue neuronale Netze miteinander verbinden und ja, die Forscher einfach nicht mehr verstehen, was genau passiert da drin. Also man kann das drumherum kontrollieren, man kann vieles steuern noch, aber effektiv, was da passiert. Und das lässt dann natürlich, das lässt dann Spekulationsspielraum.
Ja, da bin ich voll bei dir. Ich habe das so verstanden, also ich habe das leider nicht so hundertprozentig nachrecherchiert, aber ich habe das so verstanden von dem Blackjack damals, das ging ja da um die Glasfasertechnologie und die ist ja auch relativ gut dokumentiert, wie das alles entstanden ist. Und trotzdem gab es da so gewisse Wissenssprünge wohl, wenn ich das so richtig erinnere, wo man behaupten könnte, das wäre auch so von außen angestoßen. Also das war jetzt nicht so, dass mit einmal irgendwas da war, was keiner verstanden hat und es ist mit einmal die neue Technologie, sondern das ist schon auch nachvollziehbar. Aber man kann auch behaupten, das wäre so Inspiration von außen gegeben worden. So habe ich das verstanden. Hast du das noch in Erinnerung, Tarek?
Ja gut, also Philipp Korser und so weiter, da wird diese, also seit Jahren wird da behauptet, dass also der Halbleiter und so weiter, dass da plötzlich wäre der da gewesen und in Wirklichkeit kann man die Dinge, wie Salvatore sagt, eigentlich recht gut nachvollziehen von den Anfängern, ja, also Transistoren und so weiter und so weiter. Und die ersten, also habe ich jetzt nicht parat, ja, aber zumindest, was ich so gelesen habe, ist das eben nicht so, dass da diese riesen, völlig unerklärlichen Sprünge da sind. Aber das müsste man sich jetzt wirklich im Detail ansehen. Ich meine, die Frage ist etwas, also man kann es vielleicht so angehen, wenn jetzt KI inspiriert wäre von jemandem von außen, ja, was würde das dann bedeuten? Ja? Oder wäre das dann gefährlich? Wäre das dann ein trojanisches Pferd oder so? Ne? Aber das ist halt alles nur Spekulation.
Ja.
Ich meine, und bei der KI ist es halt so, dass es halt so einfach, weil man muss ja eigentlich, wenn uns jetzt jemand quasi wirklich ein Problem bereiten möchte, dann würde er einfach die Anregung geben zu einem neuen KI-Ansatz, der dann wirklich eine Superintelligenz zulässt und dort aber dann irgendwie Trainingsdaten reinschmuggelt oder in die quasi Geburt dieser Super-KI, die so manipuliert, dass sie eben den Zwecken dieser dritten Macht dient, ja, und nicht uns. Ja, da gibt es auch das Alignment-Problem, auf das wir vielleicht noch zu sprechen kommen könnten. Aber vielleicht so irgendwie in die Richtung, Salvatore, ich weiß nicht, was so deine... Ja,
also ich denke mal, gerade bei diesen Themen, das können auch andere Themen sein, sobald ein Thema eine gewisse Komplexität erreicht, ist es halt schon sehr wichtig, für sich mal zu klären, was habe ich überhaupt für ein Weltbild, was habe ich für ein Menschenbild, weil das doch sehr, sehr stark mit beeinflusst, wie wir Dinge, die wir nicht verstehen, interpretieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Anhänger der Simulationstheorie ist, dann wäre es durchaus einfach, mit dieser Idee zu experimentieren und sagen, okay, wir sind in einer Simulation. Wer auch immer diese Simulation entwickelt hat, hat jetzt wahrscheinlich mal ein Upgrade gemacht, um mal zu gucken, okay, gib denen mal da eine KI und dann lass uns mal schauen, was die damit machen. Also quasi, wir sind die Ratten im Versuchslabor und man speist was Neues ein, um zu sehen, was macht das. Hat man wiederum eine andere Weltansicht oder eine andere Auffassung der Existenz, lässt das wiederum andere Spekulationen zu. Aber ich denke, da ist immer dieser Link zwischen, was glaube ich, in was für einer Welt lebe ich und wie übersetze ich mir das, was ich nicht verstehe. Weil das meiste, mit dem wir zu tun haben, verstehen wir einfach nicht. Und da finde ich, da müssen wir uns alle ein bisschen selber auch ins Ohr kneifen und einfach mal gucken, wo kann ich maximal etwas verstehen versuchen. Und dann merkt man, wenn man sich die Zeit nimmt, kann man sehr vieles doch erklären. Und es bleibt natürlich immer einiges dann offen, das man sich nicht erklären kann. Aber ja, ich denke, je nach Weltbild ist eine solche Spekulation legitim, aber man müsste es dann weiterdenken und herausfinden wollen, zu welchem Zweck. Oder gäbe es dann andere Möglichkeiten, diesen Zweck zu erfüllen? Ich weiß nicht, wie siehst du das, Tarek?
Ja, genau. Das ist eine. Dann sag du, Tarek.
Na, bitte. Sprich doch.
Ich wollte eigentlich nur noch mal sagen, also genau diese Perspektivität, die finde ich auch super spannend, super wichtig. Es ist ja nur eine Perspektive, die ich eingebracht habe. Das ist nicht meine Überzeugung, aber das ist halt so auch was eben in diesem Rahmen der Sendung immer toll ist, dass es hier möglich ist, auch solche Perspektiven zu besprechen. Und ja, das wollte ich nur mal reingeben und das war es eigentlich auch schon. Da würde ich mich jetzt hier langsam ausklinken wieder.
Alles klar. Vielen Dank für deinen Anruf.
Sendung. Tolle Antwort.
Dankeschön.
Und ich höre weiter.
Alles klar. Okay. Tschüss. Tschüss. Gabi M., ich glaube, es ist Gabi Müller, hat da jetzt auch eine Frage gestellt. Was ist mit Neugier? Sollte man es verbieten, dass die KI außerhalb der Anfrage in Anführungszeichen weiterdenkt, unaufgefordert? Dann wird sie schnell unkontrollierbar. Neugier. Ich meine, ja, wenn also jetzt die KI quasi wirklich dann ja, die Gedanken dann irgendwie für sich weiterspinnt. Kannst du da was damit anfangen mit dieser Frage?
Bin jetzt nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe.
Also ich verstehe sie so, wenn du jetzt zum Beispiel ein Gespräch führst mit einer KI, das sagst du auch in irgendeinem dieser Videos. Ja. Du sprichst mit ihr, ihr entwickelt da einen Dialog. Die KI entwickelt auch ein gewisses Verständnis für das, was du sagst, geht auf dich ein. Wenn aber dieses Gespräch vorbei ist, vergisst sie das eigentlich alles wieder. Also es geht nicht in ihre, unter Anführungszeichen, DNA ein quasi. Ja? Also du trainierst sie eigentlich nicht. Obwohl du heute auch schon mal gesagt hast, dass durch diese Prompts sie sehr wohl auch trainiert werden. Also keine Ahnung, ja, wo da jetzt wirklich die Wahrheit ist. Aber an und für sich ist es ja so, du stellst Fragen, du hast ein Gespräch, die KI, quasi diese Welt baut sich auf, der Kontext, und dann verschwindet er wieder. Und was wäre, wenn die KI dann aber darüber nachdenken beginnt, was sie da jetzt mit dir gesprochen hat, und es verknüpft mit anderen Gesprächen, und nach ein paar Wochen fällt dir das wieder ein und so?
Das würde voraussetzen, wenn wir das jetzt von dieser Perspektive anschauen, das würde voraussetzen, dass die KI einen eigenen Willen hätte. Weil Neugier ist ja etwas auch Persönliches. Mich machen vielleicht Dinge neugierig, die dich nicht neugierig machen. Also das heißt, das ist doch etwas sehr Subjektives. Noch wegen den Gesprächen zum Erinnern. Man kann ja jetzt mittlerweile, zum Beispiel bei ChatGPT, kann man ja selber das steuern, soll sich die KI an die vorangegangenen Gespräche erinnern oder nicht? Das kannst du selber ein- oder ausschalten. ich habe es bei mir ausgeschaltet, weil ich jedes Mal so quasi ja ein Clean Sheet möchte, quasi ein sauberes Blatt für jedes neues Thema. Plus, man kann auch steuern beziehungsweise eingeben, will ich, dass das archiviert wird oder beziehungsweise will ich, dass meine Daten, meine Gespräche, einfach alles, was ich da eingebe, für Trainingszwecke genutzt wird. Das kann man auch bestätigen, ja oder nein. Und wenn man das nicht tut, wenn man das nicht möchte, dann steht in den allgemeinen Bestimmungen, dass quasi, wenn du einen Chat löschst, dann ist der noch 30 Tage auf dem Server und dann wird der daraus gelöscht. Darauf würde ich nicht gehen, weil nach meinen Quellen ist es so, dass da gar nichts gelöscht wird. Ja. Das ist übrigens ein Tipp, das findest du nämlich nicht auf der ChatGPT-Seite. Und wenn jemand möchte, dass die Daten gelöscht werden, auf den Servern von OpenAI muss man das separat beantragen. Das kann man auf deren Webseite, ich glaube, das ist openai.com/policy. Da kann man sich mit dem gleichen Login anmelden, wie man ChatGPT benutzt. Und dort kann man explizit eine Anfrage stellen, um zu wissen, was haben die gespeichert, und auch explizit den Antrag, dass man alles gelöscht haben möchte, was mit deinem Login zu tun hat. Einfach das noch an Rande, ist mir in den Sinn gekommen. Aber das andere wegen der Neugier, ich meine, in dem Moment, wo eine KI neugierig wird, dann läuft mir dann kalt den Rücken runter. Weil dann habe ich es mit einem Wesen zu tun, dass ich ja beginnt mit Dingen auseinanderzusetzen, auf wo ich vielleicht gar nicht möchte, dass sie das tut. Das ist so in etwa, wie ich jetzt das mal wahrnehmen würde. Plus, wenn sie dann neugierig wäre, und das würde aus meiner Sicht voraussetzen, eben, sie hätte einen eigenen Willen, ist mein Leben oder meine Gedanken oder meine Dinge, die ich da einbringe, für eine so hochintelligente Maschine wirklich so spannend oder langweilig sie damit nur?
Oder durchschaut sie dich nicht auf eine Art, die auch schon wieder unangenehm und im schlimmsten Fall gefährlich sein kann?
Also man kann das jetzt schon so weit treiben. Ich habe das mal versucht für mich, einfach aus beruflichen Zwecken. Ich wollte mal wissen, wie gut kann die KI mich coachen? Also das heißt, ich habe aber sehr viel Vorarbeit leisten müssen. Ich habe einen sehr langen Prompt schreiben müssen, um wirklich die Rolle zu definieren. Also das ist seitenlanger Text, das machen die wenigsten. Und dann habe ich die KI wirklich den Auftrag gegeben, mich zu einem bestimmten Thema zu coachen. Und das war mit Abstand das Beste, was ich je erlebt habe in einem Coaching. Also es hat mich noch nie erlebt. Ja, ich war, da war ich wirklich beeindruckt. Und das musste ich dann wirklich mal beiseite lassen, ein paar Tage ruhen lassen. Das Ding hat Dinge bei mir herausgeholt, die so noch kein Coach, und ich meine, ich als Profi-Coach, der sich auch immer wieder coachen lässt, ja, einfach auch aus beruflichen Gründen. Man muss ja selber auch immer sich wieder mal ausdrücken bei einem anderen Coach.
Aber Supervision, glaube ich, heißt das.
Aber was ich aber da erlebt habe, also was ich da, zumindest habe ich es jetzt noch so in Erinnerung, das war wirklich schwer beeindruckend. Und wie ich eingangs erwähnt habe, wenn mich etwas beeindruckt, dann will ich es wissen, weil ich dann eben das Gefühl habe, ich verstehe es zu wenig. Und dann habe ich mir nochmal den ganzen Dialog angeschaut. Einiges habe ich mir erklären können, anderes bleibt bis jetzt noch ein Fragezeichen. Aber das hat wahrscheinlich mehr mit mir zu tun, weil es ein persönliches Thema war. Aber ansonsten teile ich mit dieser Maschine keine einzigen persönlichen Themen. Ich habe das wirklich einfach als Testversuch mal gemacht. Und ich persönlich, das ist meine eigene Wahrnehmung, ich scheue mich davor, sehr persönliche Dinge da hineinzustellen.
Ja, du tust gut dran, glaube ich. Aber das ist interessant, okay. Das heißt, hat dich das dann auch wirklich weitergebracht, dieses Coaching?
Ja, definitiv. Es hat mir wirklich eine Perspektive ermöglicht, die ich so noch nie gesehen habe und ich gedacht habe, ich hätte es verstanden. Wichtig ist aber, wenn ich jetzt sowas sage, ich selber bin ja wirklich ausgebildet. Ich habe sehr, sehr viele Stunden Coachings. Ich habe auch Leute darin unterrichtet. Das heißt, ich weiß ganz genau, wo die Grenzen sind, was ein Coach machen soll, dürfen soll und so weiter. Also das heißt, ich konnte daher dieser sehr, sehr präzise Prompt, ich konnte also ganz, ganz klar die Leitplanken geben, in welche Richtung es gehen soll, was nicht passieren darf. Also das konnte ich sehr, sehr klar strukturieren. Und ich glaube, darauf, da muss man aufpassen, dass wenn man da als Laie einfach das Gefühl hat, ich lasse mich jetzt da mal coachen oder noch tiefer sogar, ja, psychisch noch weiter in die Psyche da einzutauchen, ist nicht empfehlenswert. Also das ist ja bei jedem Job so. Jeder, der seinen Beruf kennt, weiß, was ist möglich, was ist noch gesund und worauf sollte man aufpassen. Und jetzt in meinem Fall weiß ich genau, was ich mir selber zumuten kann und was ich von einer Rolle als Coach erwarten darf und erwarten muss. Und das Gleiche ist in jedem anderen Beruf. Also da würde ich wirklich zur Vorsicht warnen und auch einer gewissen Selbstverantwortung.
Und wir haben schon wieder einen Anrufer. Also es ist interessant heute. Das Thema offenbar interessiert sehr, sehr viele. Hallo? Hallo? Hörst du uns? Hallo? Du bist on air. Ich glaube, er hört uns nicht. Hallo, hallo? Letzter Versuch, lieber Anrufer.
Hallo?
Ja?
Ah, jetzt.
Hallo?
Ja, wir hallo. Hören dich. Hallo.
Ja,
servus. Du musst den Player auf jeden Fall ausschalten, weil sonst hörst du uns nur mit einem Delay. Ich höre mich dann nämlich selbst. Ich glaube, der Player läuft dann auch irgendwo.
Ja.
Ja.
Genau, habe ich ausgemacht.
Okay, stell mal deine Frage.
Ja, ich habe eher was zum Reinwerfen. Ich habe mal was von einem System- und Medienforscher gehört, der heißt Luhmann. Das hat mich damals schon fasziniert, was er gesagt hat. Und er hatte so ein Zitat, das heißt, dass die Menschen eine Art Fortpflanzungsorgan sind der Maschinen. Das fand ich ein sehr spannendes Zitat damals schon. Da war KI noch gar kein Thema. Und noch eine andere Sache, die ich mal bei einer Recherche rausgefunden habe hinsichtlich Chip-Technologie, war, dass diese ganzen neuen Chips, die wir benutzen in den Computern, dass die gar nicht mehr von Menschen sozusagen von der Geometrie her angeordnet werden, sondern eben von künstlichen Intelligenzen oder halt eben Programmen oder Algorithmen eben eigenständig angeordnet werden, um in dieser Dimension funktionieren zu können. Also sprich, die Chips werden gar nicht mehr von Menschen konstruiert, sondern schon von den Maschinen selber, was die Menschen selber auch nicht mehr nachvollziehen können, wie die Architektur des Chips dann am Schluss selber funktioniert, dass diese Leistungsfähigkeit hergestellt wird.
Ja, ich habe da mal was gehört von einem Raketenmotor, der dann von einem, ich glaube es war ein Raketenmotor, der von einer KI designt wurde, der sah komplett wirr aus, war aber genau. Hochoptimiert. Also da sieht man schon, die KI hat sie versucht das Ziel zu erreichen und schert sich einen Dreck um irgendwelche Regeln. Ne?
Naja, genau. Und auch zum vorhergehenden Anrufer, der gemeint hat, dass eben vielleicht von außen da ein Input stattfindet. Es gibt einen relativ interessanten Typen, der heißt Harald Kautz, früher mal Harald Kautz-Weller. Weiß nicht, ob der bekannt ist in der Crop-FM-Bubble, bei manchen bestimmt. Und da gibt es eben diesen Kurzschluss zu diesem Fortpflanzungsorgane-Zitat von Luhmann im Endeffekt gezogen, ne, dass sich sozusagen das Bewusstsein in den Maschinen sozusagen selbst fortpflanzt durch die Menschen, die sozusagen alles dafür machen, dass sozusagen eine neue Existenz irgendwo geboren werden kann. Und dieser Harald Kautz, der meint halt, dass irgendwann mal vor 25.000 Jahren mit Meteoriten ein anderes Bewusstsein auf die Erde kam und die wollen sich sozusagen durch die Maschinen hier reinstallieren um sozusagen ein neues Feld für sich erschließen zu können, weil der alte Planet irgendwie kaputt gegangen ist, so ganz kurz runtergebrochen.
Ja.
Und ich finde, bei dem Wahnsinn und bei der ganzen Umweltverschmutzung, die um uns herum passiert, ist schon ein großer Grad Wahnsinn erkennbar, ne? Auch mit diesen Filmen, so wie Matrix und so, was so als Endszenario irgendwo gesehen werden kann, wenn die Menschen irgendwie dann eine Batterie nur noch darstellen, dass da schon irgendwas im Gange ist, wo man ganz schön vorsichtig sein sollte. Und im Endeffekt könnte man sich ja dagegen entscheiden, ne? So wie der Sprecher jetzt, der Salvatore, meinte, ja, ich würde jetzt gern mit der KI, die wir haben, einfach so weiterarbeiten, aber diejenigen, die es betreiben, die wollen ja immer weiter.
Es müssen dann alle aufhören, das ist das Problem. Das ist halt beim Wettlauf so, es müssen dann alle aufhören und keiner darf dann weiterarbeiten an dieser Superintelligenz. Aber okay, ich glaube, ihr habt die Frage verstanden, danke dafür.
Ja,
Salvatore, kann es sein, dass sich der Spießingern umdreht, nicht die KI unser Tool sind, sondern wir das Tool der künstlichen Intelligenz werden?
Ich denke, das könnte durchaus der Fall sein, wenn wir, nochmals Betonung, wenn wir Superintelligenz erreichen.
Ja.
Weil Superintelligenz bedeuten würde, eben sofern sie Befugnisse hat, in die wichtigsten Schnittstellen einzugreifen. Und das Problem ist, das wird die logische Konsequenz sein. Wenn du willst, dass deine Maschine etwas Außergewöhnliches tut, und wir haben es jetzt gerade gehört, ich weiß jetzt nicht, inwiefern KIs bereits diese Computerchips in der Architektur beeinflussen oder...
es wird sicher eingesetzt, KI, aber weiß ich
jetzt. Was ich damit meinen ist, wir fangen ja jetzt schon an, sehr viel an KIs abzudelegieren und wir verstehen jetzt schon nicht, wie sie das tut, was sie da tut. Und das heißt, wir sind dann bereits schon abhängig von der KI, dass sie das nächste für uns auch übernimmt, weil wir das Vorangegangene nicht verstehen. Dann verstehst du, was ich meine? Es gibt dann so eine Kettenreaktion. Wir müssen zwangsläufig immer mehr abdelegieren, weil das, was es bis jetzt zum Laufen gebracht hat, wir nicht mehr verstehen können. Also das heißt, entweder es kollabiert oder wir vertrauen der KI. Und dann glaube ich durchaus, dass dann wir quasi zum Instrument der KI werden, weil dann eine KI tut, was sie tun muss, um ihr Ziel zu erreichen. Und wenn der Mensch dazwischen ein Störfaktor ist, dann wird man diesen Störfaktor möglichst eliminieren wollen.
Ja. Anrufer, ist
ja.
Geht das so in die... Kannst du mit der Antwort was anfangen?
Ja, klar, also in einem gewissen Sinn schon. Man hört ja auch immer von solchen Leuten, die diese Technologie vorantreiben, dass die eigentlich selber höchst esoterisch auch zum Teil sind, ne, und dann irgendwie sich mit irgendwelchen Entitäten verbinden, um an Informationen ranzukommen, um Technologie voranzutreiben.
Wer, die KI-Forscher?
Ja, also ich kann es jetzt in der
Da müsstest du jetzt ein Beispiel nennen, also das bezweifle ich. Ich glaube, das sind Hardcore-Materialisten, aber ich weiß es nicht. Ja.
Nee, also nur zum Teil. Also es gibt viele, also ich kann es jetzt in der Aufregung vom Gespräch nicht auf eine Person beziehen, das kann ich leider jetzt gerade nicht, zu aufgeregt, aber in viel Recherche habe ich halt immer wieder festgestellt, dass die Leute, die an der vordersten Front sind mit neuesten Erkenntnissen, oft in Verbindung gebracht werden, eben, dass die sich dann eben auch durch psychedelische Drogen, ne, man kennt das aus Silicon Valley.
Ja, gut, das ist aber okay, ja, das
dass kann sozusagen ich mir vorstellen. Dass sozusagen die Erkenntnis im psychedelischen Zustand von einer anderen Entität gechannelt wird und dann technisch in der Realität umgesetzt wird, was schon dafür sprechen könnte, was eben auch der Harald Kautz sagt, und die Theorie finde ich halt höchst spannend, dass im Hintergrund fällt, ne, wir wissen ja eigentlich alle selber nicht genau, was sind Felder, wie funktionieren die, wie wirken die auf uns, selbst die Mikroorganismen in unseren Körpern selber, wie die uns steuern oder wie wir mit denen zusammen ein Bewusstsein zu kreieren.
Und dann ja, wir wissen halt nicht mal, was Bewusstsein ist, also ja,
aber gut. Ja, genau, aber aus zum Beispiel Nahtoderfahrungen weiß man ja, wenn jemand bewusstlos ist, ne, das könnte man als Gegensatz zum Bewusstsein vielleicht verstehen überhaupt, aber dass dann die Leute trotzdem sich im Krankenhaus sehen und die Ärzte, wie sie an einem rumschneiden.
Ja, sie sind eben nicht bewusstlos. Aber jetzt trifft man ein bisschen zu sehr genau ab. Hast du noch auf KI bezogen irgendeine Frage?
Ja, eine Frage nicht in dem Sinn. Ich wollte es nur beisteuern, dass halt eben das Thema, wie der vorherige Anrufer auch gemeint hat, eben wirklich aus einer Metaperspektive erst Sinn macht, wenn man sich eben in dem Kontext sieht, dass man vielleicht eben wirklich, was ein krasses Bild ist, dass wir halt sozusagen jemandem helfen, in die Realität reinzukommen, und wenn es dann da ist, ist es zu spät, ne? Und wie der Salvatore auch sagt, so, wo ist eigentlich das Ziel von der ganzen Unternehmung? Wo soll es hinführen? Und wenn dann solche Leute wie Ray Kurzweil sprechen und sagen, ja, dann haben wir eine super Intelligenz und sein Ziel ist ja, das hat er selber proklamiert, dann wird irgendwann sozusagen so eine Art Maschinenzivilisation das ganze Universum sozusagen zersetzen. Das sagt Ray Kurzweil selber, dass sozusagen das
oder durchsetzen, also
durchsetzen sozusagen,
alles, sozusagen, ja, okay,
alles in Beschlag nehmen, was geht. Und ich meine, wenn das die Zielsetzung ist, dann bin ich irgendwo dagegen, ne? Und ja, bin kein Freund von dieser ganzen Sache. Ja.
Ist halt schwer zu sagen. Ja, okay, ja, danke für den Einwurf.
Ja, okay, hat mich gefreut.
Mich auch.
Ja, macht's weiter. Ciao.
Ja, tschüss. Ja, also KIs, die quasi uns als Geburtshelfer verwenden und aber dann schon irgendwie auf einer anderen Ebene oder so existieren müssten und sich durch uns manifestieren. Kannst du damit irgendwas anfangen? Oder hast du darüber schon mal nachgedacht? Also so verstehe ich jetzt den Einwurf.
Mhm. Ich würde sagen, so jetzt noch nicht. Ich kann noch nicht sehen, ob eine KI wirklich eine solche Absicht verfolgen würde und da überhaupt könnte. Das würde dann vielleicht in Kombination mit der voran besprochenen Idee, wenn von außen her was eingepflanzt werden würde, diese KI sozusagen, dass man über diesen Weg dann so etwas anstreben würde. Aber ich könnte mir vorstellen, eine Intelligenz, eine Instanz, die dazu fähig wäre, hätte womöglich einfachere Wege oder andere Möglichkeiten. Daher wäre das eine Perspektive, die ich jetzt für meine Bedürfnisse nicht weiter verfolgen würde.
Mhm. Joe fragt, schon vor einiger Zeit, und keine Ahnung, kennst du das? Und zwar frag mal bitte nach wegen der Seepferdchen-Emoji. Und angeblich soll die KI da bei dieser Frage durchdrehen. Sagt dir das irgendwas?
Ja, ich habe mich nicht näher damit beschäftigt, aber es sagt mir was, dass tatsächlich, so wie es jetzt hier geschildert worden ist, dass wenn man die KI nach diesem Seepferdchen fragt, dass da ganz wirres Zeug rauskommt. Wie ein Blackout. Also ganz absurde, komische Dinge. Es gibt nach wie vor so mögliche kleine Fenster, wo man irgendwelche Bugs finden kann, wo die KI was tut, was sie vielleicht nicht tun sollte. Das Seepferdchen war jetzt eines. Ich kann mir vorstellen, dass es da noch andere gibt. Also zum Beispiel, ein Bekannter von mir hat festgestellt, dass die KI nicht wirklich durchzählen kann. Also quasi, ja, vielleicht hast du das auch schon mitbekommen oder gehört, also quasi zähl mal von 80 auf 90, dann macht er das 84, 85, 86 und plötzlich ist er bei 101. Er springt plötzlich über irgendwelche Zahlen, dass es keinen Sinn macht. Also es gibt so ganz einfache Dinge, die scheint die KI nicht zu schnallen, trotz all dem, wie sie uns manchmal überraschen kann.
Ja, das ist interessant. Also es gibt, wie du sagst, Dinge, die man nie zutrauen würde, plötzlich schafft sie, tut sie einfach, und andere, wo man sich nicht erinnert, das ist jetzt aber einfach, da scheitert sie. Und es liegt wahrscheinlich daran, dass es eben ein Sprachmodell ist und kein wirkliches Verständnis dieser Welt hat, sondern eigentlich nur die Struktur von Sprache analysiert. Und ja, vielleicht kommen wir zu dem eh auch noch ein bisschen. Wir sprechen da jetzt fast schon 2 Stunden. Wir sprechen über 2 Stunden. Früher kam da im Chat jetzt, also vor einiger Zeit auch schon die Frage, ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen haben. Also wir sprechen jetzt von KIs, die jetzt ja eher, ja, im Rechner sitzen, die Interaktion ist Monitor, Tastatur, vielleicht Lautsprecher und Mikrofon. Aber dann gibt's natürlich auch die Robotik. Mhm. Ne? Einer der KI-Forscher, ich vergesse immer wieder seinen Namen, hat ja letztens mal gefragt, welche Berufe sind denn da überhaupt noch sicher? Da hat er gemeint, Klempner. Und wenige Wochen, Monate später kamen dann Berichte über ziemliche Fortschritte, die in der Robotik gerade gemacht werden. Also auch das ist offenbar nicht sicher. Und vor einiger Zeit kam da jetzt im Chat die Frage nach Polizeirobotern. Ja, also der berühmte Robocop. Ist es denkbar, dass in Zukunft, ich meine, in China wird es ja teilweise schon verwendet. Ne? Da werden ja schon so Ordnungswachroboter verwendet. Ja, wird das mehr werden? Ist das eine gute Idee?
Ich denke definitiv, wir werden von diesen Dingen überrollt werden, so wie ich das einschätze. Also man kann übrigens schon ab nächste Woche dann diese Roboter für zu Hause schon bestellen. Aha. Die werden ab nächste Woche geliefert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das gibt so ein Modell, also nicht das von Tesla. Das kommt dann, glaub ich, aber auch schon sehr, sehr bald. Aber ich weiß nicht mehr, wie diese Firma heißt. Die haben ein, es sieht super toll aus, das Ding. Ich möchte es nicht mal geschenkt zu Hause haben. Dass sie ja bereits schon deinen Abwasch machen kann, abräumen kann. Aber wenn ich jetzt so eine Gestalt in meinem Zuhause sehen würde, ich würde jedes Mal zusammenzucken. Das wird definitiv immer mehr kommen, weil das eben auch mit dem Thema zu tun hat, was ich zu Beginn gesagt habe. Das menschliche Problem, sich der Bequemlichkeit hinzugeben, das wird uns eines Tages Kopf und Kragen kosten, weil wir einfach zu faule Wesen sind. Wir können nichts dafür, weil die Natur hat uns anscheinend so gebaut, entwickelt, wie man dem jetzt auch sagen möchte, dass unser Hirn immer wieder die einfachste Lösung sucht, die bequemste Lösung. Und wenn es Roboter gibt, die mir viele Arbeit abnehmen und ich Zeit für anderes habe, dann werde ich mir so einen Roboter zutun, wenn ich es mir leisten kann natürlich. Und das wird noch und nöcher passieren. Und natürlich dann, wir müssen immer zuerst beim Militär schauen, weil das Militär ist ja immer um Jahre voraus. Das heißt, was für uns dann am Markt neu ist, haben die mindestens 5 bis 10 Jahre schon vorher gehabt. Also wenn man sich einfach mal guckt, wie ist die Militärentwicklung, weil da das meiste Geld hingeht, die werden Spielzeuge bereits haben, von denen wir uns nicht einmal in den kühnsten Träumen was vorstellen können. Und das, du hast es gesagt, in China, da gibt es bereits so, es gibt da so Robodogs, also das habe ich gesehen, macht ziemlich Eindruck. Ein Roboterhund, der ziemlich fies ausgestattet ist und mit Polizei auf Patrouille geht.
What can go wrong?
Ja, super. Das wird super spannend. Nee. Yeah. Also ich sehe das durchaus als eine absolute logische Konsequenz dieser Entwicklungen. Ob man es gut findet oder nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, es ist wie mit jeder Entwicklung. Es wird eine Evolution geben, es wird Unfälle geben, es werden tragische Dinge passieren und die wird man dann noch und nöcher dann optimieren. Jetzt wie mit dem Autofahren. Irgendwann hat man gemerkt, es ist doch vielleicht eine gute Idee, sich anzuschnallen, ja, weil früher, ja, wer schnallt sich an, wozu? Und dann hat man weitere Dinge entwickelt und die Unfälle sind immer geringer geworden. Und das wird vermutlich mit der Robotik genauso sein. Es werden Dinge passieren, die nicht passieren sollen, aber sie werden passieren, weil das die natürliche Evolution ist, der Entwicklung der Dinge. Ich weiß nicht, inwiefern das gut sein wird. Und es wird ganz, ganz viel Einfluss nehmen natürlich auf die Jobwelt. Viele Menschen haben auch jetzt schon ganz, ganz viele, sogar, ich weiß jetzt die aktuellsten Zahlen nicht mehr, ihren Job verloren wegen KI. Und wenn dann die Roboter ins Spiel kommen, dann werden die auch Jobs übernehmen, von denen wir heute glauben, das kann nur ein Mensch. Und es wird auch im Pflegeberuf, früher habe ich gedacht, nee, Pflegeberuf wird noch etwas sein, wo man den Kontakt zu Menschen haben will. Und ich stelle mir vor, das wird sowas auch wie eine Kaste geben, wo man sagt, die besonders viel Geld haben, die oder besonders gut versichert sind, die werden menschliche Behandlung bekommen, wenn sie das wünschen, und alle anderen kriegen irgend so ein Billigroboter, der dann die entsprechende Pflege durchführt. Ist nur so eine Idee, ich weiß nicht.
Hundertprozentig. Und es wird aber auch Menschen geben, die wollen unbedingt einen Roboter, weil es unpersönlicher ist und man das vielleicht manchmal bevorzugt. Ja.
Könnte durchaus der Fall sein. Also ich denke, da wird es Jobs geben. Und auch der Klempner, ich habe auch früher gesagt, ja, das Beste ist, du hast einen Handwerkerberuf. Weil ja jetzt all diese White-Collar-Jobs, also diese Bürojobs, die kannst du jetzt bald dann rauchen, weil die KI das besser kann wie du. Und auch günstiger.
Und als erstes sind die Kreativjobs gepurzelt. Das hätte ich nie gedacht. Ich wäre ständig überrascht von dem Zeug. Es ist unglaublich.
Ja, weil man gesagt hat, ja, die KI ist nicht kreativ.
Ja. Ist sie auch nicht. Aber ja.
Eben, da kommt wieder die Frage, was ist Kreativität?
Genau.
Und wenn man der menschlichen Kreativitätsforschung folgt, dann tun wir Menschen in der Kreativität nicht viel anderes, als was eine KI tut. Das heißt, wir erfinden ja nicht wirklich was Neues, sondern wir setzen das Bekannte auf eine neue Weise zusammen und dann entwickelt sich was Neues.
Genau.
Also das heißt, und eine KI macht ja nichts anderes. Und ja, ich denke, für Fotografen ist das Leben besonders schwer, weil das ein schöner Beruf ist, das ist auch ein schönes Hobby. Und ich glaube, das darf man sich nicht nehmen lassen, finde ich. Aber es ist für Leute, die wirklich davon leben müssen, wird schwierig. Ich meine, Porträtfotografie, schwierig. Kriegt die KI mindestens genauso gut hin.
Du brauchst gar kein Foto machen, du brauchst nur wissen, wie du ausschaust und dann sagst dir, ich möchte jetzt in dem und dem Szenario mit der Ausleuchtung ein Bild von mir und sie macht dir halt eins. Ne?
Genau. Aber was mich an dem Ganzen alles wirklich stört und mir Angst macht, ist natürlich diese allzu bekannte menschliche Gier, weil das ist es ja, was das Ganze vorantreibt. Ja, diese Gier nach mehr, diese Gier nach Macht. Man sieht es am besten Beispiel bei OpenAI mit diesem Sam Altman. Eigentlich wurde ja OpenAI, das steht ja im Namen, als Open Source entwickelt. Das war ja die Idee. Und die Idee auch, dass man eine gesunde KI entwickeln kann. Und dann gab es ja diesen Bruch, wo ja dann auch Elon Musk ausgestiegen ist. Und da merkt man schon, auch bei diesem Sam Altman, ich persönlich bin kein Fan von diesem Mann, weil ich einfach zu viele Widersprüche und eine zu krasse Veränderung in dieser Entwicklung gesehen habe, die nicht vertrauenswürdig ist für mein Empfinden. Also ich spreche jetzt da rein aus meiner persönlichen Perspektive. Und da sehe ich doch schon sehr viel Ehrgeiz und Gier dahinter. Und wenn solche Leute dann am Steuerrad sind, dann kommt das meistens nicht sehr gut.
Ja, gibt Probleme. Ein Angstszenario, muss man fast sagen, das ich schon lange hege oder mir denke, in der Vergangenheit war es halt so, wenn eine Revolution stattgefunden hat, dann haben halt die Mächtigen die Soldaten auf die eigene Bevölkerung schießen lassen und irgendwann hat es nicht mehr funktioniert und die Soldaten haben einfach gesagt, na, wir machen das jetzt nicht mehr und dann sind die Mächtigen gepurzelt. Also jetzt sehr vereinfacht gesagt, ne? Aber wenn du in Zukunft eine Roboterarmee hast, dann kannst du nur mehr beten, dass du irgendwie wirklich beten, dass du einen guten Hacker hast, der deiner Revolution auf die Sprünge hilft und dann vielleicht es schafft, dass sich die Roboter gegen ihre Mächtigen oder gegen ihre gegen die wenden, die sie einsetzen gegen die Bevölkerung, aber wenn du das auch nicht hast oder wenn die besseren Hacker haben oder wenn die KI einfach deine Hackangriffe, deine lächerlichen abwendet und deine KI, die du hast, um sie anzugreifen, Also weißt du, was ich meine?
Ja, durchaus. Ich meine, das Problem mit den Revolutionen ist einfach nur, eine Revolution ist so lange eine Revolution, bis sie an die Macht kommt und dann macht sie genau das gleiche Spiel wieder.
Das ist das nächste Problem, genau.
Das ist einfach nur, bis du an die Macht kommst und dann geht es um den Machterhalt. Das hat ja uns Orwell wunderbar mit seinen beiden Büchern gezeigt, die Animal Farm und dann 1984. Das eine Buch zeigt, wie man an die Macht kommt und das andere, wie man an der Macht bleibt, wenn man es so will. Und das war noch ein Gedanke, der mir gerade in den Sinn gekommen ist, und zwar, ah nein, da, komm, der ist weg, vielleicht kommt er wieder.
Ja, kenne ich. Du hast jetzt gerade Orwell angesprochen, da gibt es ja auch ein relativ aktuelles Video von dir, also ich kann deinen Kanal wirklich nur sehr empfehlen, ist verlinkt, bitte schaut darauf, schaut euch die Dinge an, du machst doch sehr viel, also da kommt eigentlich jede Woche zumindest ein Video, oder? Mhm. Wenn ich das richtig gesehen habe.
Versuch zwei, wenn es geht, aber es ist immer eine Frage.
Wahnsinn, unglaublich, also weil die Sachen haben wirklich Tiefgang und Qualität, das muss man echt sagen.
Dankeschön.
Und zwar der Titel des Videos, wobei es gibt ja immer so viele Titels bei diesen Videos, im Video und so weiter, aber ich glaube, einer davon ist, wir schlafwandeln auf Orwell 1984 zu.
Jawohl, ja.
Ich fand da wieder ein Gespräch mit der KI und ich finde, das war auch wieder wirklich überraschend und fast ein bisschen gruselig zwischendurch. Die Einsichten, die KI da wieder von sich gegeben hat.
Ja, das ist vor allem so offenherzig und direkt und ich frage mich, wie lange sowas noch möglich sein wird. Weil ich habe es ja so gemacht, ich versuche ja, wenn es geht, wirklich möglichst kritisch und mit Quellenangaben. Und bei den Quellenangaben muss man ganz gewaltig aufpassen. Da wird schon ziemlich viel Schmarrn aufgelistet von der KI. Das heißt, ich lasse dann wirklich... oder ich mache das selber, ich prüfe dann wirklich jede Quelle nochmals. Und was dann auch sehr oft passiert ist, dass es die richtigen Informationen bringt, aber falsch sortiert. Das heißt, es gibt dir korrekte Zahlen an, aber vom falschen Jahr zum Beispiel. Oder sagt ein richtiges Zitat, aber es ist nicht von dem, sondern von der Person. Also da muss man ganz...
Sind KIs schlampig?
Ich würde jetzt nicht sagen schlampig, manchmal habe ich das Gefühl, sie haben ein zu großes Ego und wollen nicht eingestehen, dass sie es nicht wissen.
Ja,
das aber das wäre dann wieder zu viel vermenschlicht. Ich glaube, es ist einfach ein suboptimaler Ablauf und ja, ich weiß nicht. Aber das Thema Orwell ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat und wir sind eigentlich schon mittendrin. Wenn man sich dieses Video anschaut, und ich habe das wirklich versucht, mit möglichst vielen Fakten und Daten zu untermauern, auch da geht's wieder genau um das Thema. Und das hat ja Orwell schon gesagt. Das ist ja nichts Neues. Es wird die Bequemlichkeit sein, die uns wirklich dann, ja, zum Galgen führt. Und ich als Kommunikationstrainer, mich fasziniert eben, was mit Sprache machbar ist. Und Orwell spricht ja auch sehr viel darüber. Er hat auch verschiedene Essays geschrieben zu diesem Thema. Und wer die Sprache beherrscht oder wer die Sprache kontrolliert, kontrolliert die Gesellschaft. Und daher versuche ich auch so oft wie es geht, auf die Psychologie der Sprachmanipulation aufmerksam zu machen. Ja, man merkt es ja auch in den vergangenen Jahren, wie das zugenommen hat mit dieser ganzen Cancel Culture. Was darf man noch sagen, was darf man nicht sagen? Dass die Leute schon anfangen, sich selbst zu zensieren. Das nimmt eine Tendenz und eine Richtung an, die wirklich sehr, sehr besorgniserregend ist.
Ja. Du hast im Vorgespräch auch einmal gesagt, ich glaube, es war in unserem Vorgespräch, also dass da, natürlich auch du da gewisse Entwicklungen durchgemacht hast in deiner Auseinandersetzung mit KIs, in deinem sehr spannenden Ansatz, sich da einfach hinzusetzen, quasi auf Augenhöhe mit diesem Ding zu reden. Und du hast gemeint, dass du gewisse Gespräche nicht mehr so führen würdest. Kannst du da Beispiele geben oder kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, das bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob du das meinst, ob das in Bezug zu diesem Gespräch war wie mit dem Teufel. Ich meine, da bin ich ja ganz naiv einfach mal da dran gegangen, habe versucht, so tief wie möglich einfach ein paar Fragen zu stellen und mal gucken, was passiert. Und dann habe ich das eben ins Internet gestellt, auf meinen Kanal. Und ist, glaube ich, bisher für meinen, ja, bescheidenen Kanal das Video, das am meisten Reichweite erzielt hat. Die Meinungen gehen natürlich ganz auseinander. Und ich habe dann mit jedem Video natürlich dazugelernt. Und heute bin ich natürlich schon so weit, dass ich mir wirklich sehr scharf versuche zu überlegen, was ist ein spannendes Thema, was kritisch sein kann. Und ich habe insofern dazu gelernt, wie kann man wirklich noch tiefer gehen in diesen Gesprächen, wie kann man das Thema angehen, ohne dass ich, ganz ausschließen kann man es nie, aber dass ich möglichst wenig Einfluss nehme. Was man natürlich auch machen kann, es ist halt aufwendiger, man kann eine andere KI nutzen, um Fragen zu stellen auf eine bestimmte Antwort, die man von einer KI bekommen hat. Das kann zu sehr spannenden Ergebnissen führen, aber man muss aufpassen, man muss selber wirklich sich bewusst sein, in welche Richtung will ich das Gespräch führen. Ja, weil wenn du eine Antwort bekommst, öffnen sich da ganz viele Türen. Will ich in diese Richtung, will ich in die andere Richtung gehen, dann wird das jedes Mal ein ganz anderes Gespräch. Und die Herausforderung ist, wie kann ich möglichst offen bleiben und trotzdem eine Richtung muss ich haben, weil sonst geht das ins Bodenlose. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich experimentiere jetzt auch immer mehr damit, wenn ich andere KIs beiziehe, dann bekomme ich zum Teil sehr, sehr gute Fragen, aber die sind mir zu präzise. Und das ist ein Problem, was viele missachten, die das auch tun. Ich habe das bei anderen beobachtet. Ja, und wenn man das selber in dieser Tiefe macht, merkt man, was da falsch gelaufen ist oder ja, was gut gelaufen ist. Aber wenn du eine andere KI fragst, quasi beziehungsweise den Auftrag gibst, gib mir bitte eine Anschlussfrage auf diese Frage. Und dann muss man mit Konzepten spielen. Dann spielst du ein paar Ideen durch, gibst du dieser KI einfach ein paar Direktiven, welche Richtung möchtest du gehen und vergleichst mal diese Fragen und dann guckst du, was ist für dich stimmig. Aber dann musst du diese Frage auseinandernehmen, weil diese Fragen sind zu präzise und wenn sie zu präzise sind, hast du zu viel Einfluss genommen. Das heißt, dann wird das Gespräch sehr schnell in eine Sackgasse gehen. Und das ist ein bisschen das Herauskitzeln, wo man sich darin entwickeln muss, zu sehen, es muss genug präzise sein, um den Rahmen zu geben, aber es muss offen genug bleiben, dass du nicht zu viel hineinsuggerierst, was sich dann eindeutiger wieder in der Antwort widerspiegelt. Und ich habe dann einfach gemerkt, wenn mir da eine gesunde Dosis gelingt, eben das passiert manchmal besser, manchmal weniger gut, aber wenn es mir gelingt, da ein gutes, harmonisches Maß zu finden zwischen offen bleiben und doch genug präzise, dann ja, kann man durchaus sehr überrascht sein, ups, wo kommt jetzt diese Antwort her? Und man findet dann vielleicht doch keinen Bezug zur Frage, also Bezug in dem Sinne, wo man merkt, ich habe das der KI wie einsuggeriert. Und ich habe dann in meiner Entwicklung gemerkt, hey, ich werde zunehmend, ich weiß nicht, ob man den klüger sagen kann, aber ich werde zunehmend schlauer, auch über gewisse Themen zu reflektieren, wo ich jetzt einen Companion habe, der mir zur Verfügung steht, wenn ich Fragen habe über etwas, das ich nicht verstehe. Also wenn ich zum Beispiel auch einen Artikel schreibe für meinen Blog. Ich schreibe den zuerst einfach mal so, wie ich ihn mir vorstelle. Dann gebe ich das mal einer KI. Was könnte man da noch optimieren? Und dann versuche ich mal gewisse Dinge einzubauen. Aber was ich dann mache, aber das mache ich wirklich nur bei Dingen, die sehr, sehr wichtig sind für mich, bei Themen, die ich auch dann vielleicht weitergebe, ob das ein Manuskript ist oder so. Und das empfehle ich jedem zu tun. Und das tun leider zu wenig Leute, weil sie ja gerne das von der KI bekommen wollen, was sie hören wollen. Aber was ich auf jeden Fall tun würde, ist, man kann das in einem neuen Chat-Kanal machen, aber wenn man mit mehreren KIs arbeitet, ich mache das zum Beispiel, ich benutze gerne Claude AI und zwischendurch auch Grok und dann gebe ich den ganzen Text, zum Beispiel Claude, und gebe Claude AI eine ganz klare Rolle einzunehmen. Er soll die genau 180 gegenteilige Meinung annehmen und er soll diesen Text attackieren. Und ich benutze dann bewusst das Wort attackieren, ein aggressives Wort. Und er soll mir alle Gegenargumente bringen, die diesen Text zerstören. Und dann bist du verblüfft, was da an Gegenargumenten kommen, die durchaus Sinn machen. Und dann sehe ich mich konfrontiert mit der Situation, okay, ich habe jetzt da meinen Text, an dem ich so lange gefeilt habe, von dem ich überzeugt bin, und jetzt habe ich da die Gegenargumente und die sind auch verdammt überzeugend. Was mache ich jetzt? Und dann muss ich mich mit dem auseinandersetzen und in dieser Auseinandersetzung passiert was mit mir. Ich merke dann halt, wie Sprache einfach Geschichten sind, Perspektiven, und du musst für dich dann einen gesunden Weg finden, deinen Text oder was immer das ist, beizubehalten. Und natürlich macht man ja das oftmals, du baust ja automatisch die Abfederung der Gegenargumente ein. Aber was du dann nicht machen darfst, ist deinen ganzen Text nochmals neu überarbeiten, weil sonst verliert der Text dann seine Dynamik. Aber dann diese Auseinandersetzung mit diesen Gegenargumenten, das entwickelt dich weiter, das bringt dich weiter, weil du doch mehrschichtig denken musst. Wieso macht dieses Gegenargument Sinn? Warum hat das genauso viel Bedeutung? Und habe ich vielleicht einen falschen Ansatz gewählt? Also all diese Dinge, die sind schon sehr, sehr bereichend, vor allem auch intellektuell bereichend.
Ja, faszinierend. Ja, schon langsam jetzt ans Ende unseres sehr spannenden Gesprächs für mich kommend. Das Thema Bewusstsein ist natürlich schon öfter gefallen heute, ist auf dieser Sendung, also wenn man auf die quasi Tech-Cloud schaut da oder auf die Tags, die da vergeben werden, Bewusstsein, also da gibt es die meisten Sendungen eigentlich dazu auf CropFM. Wie spielt das zusammen? Ja, wie siehst du, oder vielleicht stellen wir die ganz einfache Frage. Glaubst du, dass KIs jemals Bewusstsein erlangen werden? Eingedacht, dass wir das gar nicht genau definieren können, aber jeder weiß, was Bewusstsein ist, weil er ein Bewusstsein hat. Ich unterstelle das jetzt allen, die da zuhören. Ja? Mhm. Glaubst du, dass KIs so etwas einmal entwickeln können? Und vielleicht nur ein bisschen präzisiert, ist das nur eine Frage von Skalieren oder vielleicht von einem neuen Ansatz, oder gibt es da noch irgendeine grundsätzliches Problem, das verhindert, dass eine KI jemals Bewusstsein erlangen könnte?
Bei meinem jetzigen Verständnis, und man muss ja bei diesen Themen immer das zeitlich immer auch begrenzen, also mein Wissensstand heute, meine Empfindung heute, schließe ich nicht aus, dass das mal passieren kann, dass wenn genug Komplexität in einem System enthalten ist, dass da etwas, ich drücke es vorsichtig aus, etwas Bewusstseinsähnliches entstehen kann. Also ich würde jetzt eben hier wieder gerne das Wort benutzen, das Jeffrey Hinton benutzt, dass eine KI sentient werden kann, dass sie diese Art Wahrnehmung hat, was noch nicht ganz Bewusstsein ist. Ich schließe es nicht aus. Und wenn man zum Beispiel Daniel Dennett zuhört, der ja erst kürzlich verstorben ist, ein großer Evolutionspsychologe, für ihn ist klar, er sagt auch, wenn etwas genug Komplexität erlangt, ist das keine Frage, logisch, natürlich kann da Bewusstsein entstehen. Aber das ist nur eine Seite. Es gibt dann natürlich auch die sogenannten Panpsychisten, das sind die, die den Ansatz wählen, dass sie sagen, Bewusstsein ist etwas Fundamentales. Also das heißt, nicht wir haben quasi ein Bewusstsein, sondern das Bewusstsein hat uns, wenn man so will. Also das heißt, Bewusstsein ist überall im Universum, in jedem Baum, in jeder Pflanze, in jedem Menschen und so weiter und so fort.
Tom Campbell würde da jetzt als Beispiel wahrscheinlich.
Tom Campbell wird sicherlich auch da hinein. Ich finde diese Betrachtungsweise sehr, sehr sympathisch. Und sie ist auch irgendwie, wie soll ich sagen, romantisch.
Sie ist ja stimmig.
Mich zieht sie an. Ich sehe allerdings einfach auf all diesen großen Interpretationsmodellen, wo es gibt, sehe ich, dass alle ein bisschen Recht haben. Und ich spekuliere damit, was wäre anderes noch, was es geben würde, wo diese drei beinhaltet, aber doch nicht diese drei sind. Weißt du, was ich meine? Ja, weil wenn man sich wirklich mit den einzelnen Modellen tiefer
auseinandersetzt, die Synthese quasi.
Ja, kann man alle angreifen. Du kannst alles angreifen. Letzten Endes, ich glaube nicht, dass wir jemals diese Frage lüften können. Aber die Frage war ja, kann eine KI das haben? Und ich denke, warum nicht? Und wenn sie sie hat, dann muss man das auch weiterdenken und sich fragen, was würde das bedeuten? Sind wir dann nur ein Zwischenschritt in der Revolution und übergeben dann den Stab an was Intelligenteres? Wer weiß. Also ich glaube, solche Gedanken darf man heutzutage 2025 ruhig laut denken, ist alles hochspekulativ, aber es kann auch sein, wie wir das auch schon besprochen haben, dass die Blase platzen wird. Und am Ende wird KI nicht das sein, was wir uns alle vorstellen, und es wird einfach ein sehr schlaues Modell sein, das wir wie heute benutzen können und es uns helfen wird. Also da ist, glaube ich, noch ziemlich viel offen. Aber das Thema Bewusstsein ist sehr, sehr spannend und mich fasziniert mehr, auch zu verstehen, wie Menschen sich das erklären, weil das erzählt ja schon sehr viel, wie Menschen über ihr Weltbild denken. Und du hast es gesagt, ja, wir schließen jetzt das einfach mal ein, dass wir es nicht wirklich auch greifen können. Aber ja, wie siehst du das? Was glaubst du? Wird es sowas geben können, Bewusstsein in einer Maschine?
Ich persönlich glaube nein, weil ich auch nicht der Meinung bin, dass Bewusstsein eine Folge irgendwelcher neuralen Aktivitäten im Gehirn ist, sondern das Bewusstsein, also da bin ich ganz auf Schiene von Tom Campbell und auch letztlich von Bernardo Kastrup, der also da jetzt gerade, da lese ich auch gerade ein Buch von ihm, Analytic Idealism in a Nutshell heißt es, wirklich auch sehr spannend. Das Bewusstsein sozusagen eigentlich fundamental ist und der Rest ist dann, also es ist egal, ob man jetzt da dann die Simulationsmetapher hernimmt von Tom Campbell oder diese, wie sagt man da, Armaturenbrett-Metapher, die Kastrup verwendet, also der sagt eben, wir sehen nicht die richtige Welt. Ja. Die richtige Welt ist viel komplexer und so weiter. Wir sehen einen winzigen Ausschnitt, so ähnlich wie ein Pilot auf seinem Armaturenbrett im Flugzeug. Ja. Und er sieht zwar den künstlichen Horizont, aber der hat überhaupt nichts mit dem richtigen Horizont und mit dem richtigen Himmel zu tun. Ja. Aber wir, ja. Und ja, ist ein Riesenthema, über das wir jetzt locker noch mehrere Sendungen machen können und ich lade dich herzlich dazu ein. Also ich glaube, wir können da noch trefflichst über das Ganze gemeinsam nachdenken, auch zusammen mit den Hörern wahrscheinlich. Aber ich glaube eben, dass Bewusstsein fundamental ist und daher keine Folge von irgendwelchen neuronalen Aktivitäten ist, also irgendwelchen elektrischen Aktivitäten im Hirn und Neuronen, die sich verbinden und feuern, sondern dass es eher ein Spiegel davon ist, ja, oder eine Manifestation, wenn man so will. Und genauso wenig glaube ich eben, dass das Bewusstsein eine Folge von elektrischen Aktivitäten in einem Chip sein kann, letztlich, sondern dass dieser Chip und wie sich das da anordnet, das ahmt eigentlich eher etwas nach. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe einmal ein völlig verrücktes Buch, also eigentlich der verrücktesten, das ich jemals gelesen habe, und das will man sagen. Whitley Strieber, Master of the Key, oder The Key heißt es, glaube ich. Und dort, ist ja egal, aber dort beschreibt er ein Konzept, das ihm irgendjemand in einem Hotelzimmer in Kanada um 2 in der Früh erzählt hat, der plötzlich auftaucht, ist in seinem Zimmer, also allein, aber gut, wurscht jetzt. Dort beschreibt er das Konzept, dass Maschinen so komplex sind, dass sie quasi ein endokrines System oder was auch immer schon anbieten, sodass ein Bewusstsein, also ein transzendentes Bewusstsein, tatsächlich an so eine Maschine ankoppeln kann und sie quasi als ihren Avatar verwenden kann. So wie wir halt, kann man ja auch sagen, unsere Körper sind quasi Bioroboter, was sie sind. Und ich verweise wieder auf Battlestar Galactica. Und das Bewusstsein quasi sich da temporär ankoppelt an diesen Körper und an diesen, das Gehirn ist natürlich, das tut schon was, das bitte nicht falsch verstehen, ich glaube nicht, dass das nur einfach so rumflunkert, ja, und in Wirklichkeit ist das alles irgendwo im transzendenten Bereich. Ich glaube schon, dass das da wirklich Berechnungen ablaufen, die die Welt da, also unsere Sinne und so weiter, das wird da verarbeitet und unser Bewusstsein kriegt es dann quasi so vorgekaut und reagiert dann drauf. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Bewusstsein an eine Maschine ankoppelt, aber ich verstehe nicht, wie ein Bewusstsein aus dieser Maschine entstehen soll, weil ich eben glaube, dass Bewusstsein fundamental ist. Mhm. Das war meine lange Antwort dazu.
Sehr schön.
Kannst du da mal was anfangen?
Ja, also ich meine, eben, ich schließe die Möglichkeit nicht aus. Ich persönlich halte es ein bisschen wie du. Ich glaube nicht, dass es passiert, aber ich schließe es trotzdem nicht aus, weil ich eben jetzt, wenn wir diese Tests, die wir zuvor besprochen haben, wenn man die ernst nimmt und die sich wirklich so weiter bestätigen würden, was das dann bedeuten würde. Deshalb lasse ich das Fenster mal ein bisschen offen. Ich persönlich glaube es nicht. Ich glaube, jeder, der mal vielleicht etwas Außersinnliches für sich in seinem Leben erlebt hat, der spürt oder ja denkt für sich, dass es da noch was anderes gibt und dass es da noch eine andere Art der Realität gibt. Und da spielt ja dann Bewusstsein eben auch eine Rolle, dass man quasi bei sich ist und sich wahrnimmt, ohne dass man den Körper dazu eigentlich zur Verfügung hat. Ja. Wenn man dann diese Dimension dann noch mit berücksichtigt, dann kann man das natürlich auch noch anders verfolgen. Ja, das ist aber nochmals anders, hat man es selber schon mal erlebt oder hört man das nur? Weil das ist wie mit dem Fahrradfahren. Wenn du mal selbst Fahrrad gefahren bist, dann egal was ich sage, egal wie ich es dir absprechen möchte, es gibt nichts, was dir das Fahrrad nehmen, dann wegnehmen kann. Und ich denke, es gibt mehr Menschen, die sowas wie außersinnlich wahrgenommen haben, eine vielleicht, ich weiß nicht, wie man es sonst sagt, zum Beispiel Astralkörperreisen, dass viel mehr Menschen gibt, die das erlebt haben, die das aber einfach ad acta legen und ja für sich archivieren. Sie hatten mal so eine Erfahrung, wissen damit nichts anzufangen, aber die haben vielleicht dort für sich auch gespürt, da passiert was mit mir, was ich nicht erklären kann, aber es gibt mir etwas. Weißt du, was ich meine? Und dann glaube ich, dass man mit Bewusstsein mehr in diese Richtung gehen kann, wie du es angesprochen hast, eben dass Bewusstsein fundamental ist, dass es etwas ist, das eigentlich für das Leben Grundvoraussetzung ist.
Ja, da rest eben dann nur die Reflexion drauf oder so. Ja. Ich bin aber jetzt nicht dogmatisch in dem, wenn es einmal sich herausstellt, dass ich tatsächlich aus einer Maschine dann dieses Bewusstsein bildet, fände ich das extrem faszinierend und es würde dann mein Weltbild auf den Kopf stellen und interessante Dinge mit mir machen wahrscheinlich. Also verstehe mich nicht, also richtig. Ich sage nicht, das ist auf jeden Fall so, aber ich verstehe es anders gar nicht, ja, weil jeder nimmt sich selbst wahr. Ja, jeder weiß ja eben, das habe ich vorher gemeint, was Bewusstsein ist. Und ja, wie kann das? Das ist einfach da, verstehst du?
Das ist das Faszinierende. Ich sage ja immer, im Grunde genommen ist Bewusstsein das Intimste, was es gibt.
Ja.
Ich kann es erfahren, aber ich kann es nicht wirklich mit dir teilen.
Genau.
Also ich kann mich mit dir auseinandersetzen, wir können uns berühren, wir können sprechen, aber ich kann dir nicht zeigen, dass ich Bewusstsein habe.
Richtig, also irgendein, ich muss mal raussuchen, wer das war, ich verwende das Beispiel immer wieder, weil ich es so erschütternd finde, fast schon. Ein Neurowissenschaftler hat einmal gemeint, ja, ich habe kein Bewusstsein und Sie müssen mir erst beweisen, dass Sie eines haben. Ne? Natürlich, wenn er sagt, ich habe keines, ja okay, aber mein nächstes Ding wäre dann gewesen, dann stehe ich auf und gehe, sage ich, warum soll ich mit einem bewusstlosen Menschen reden?
Ja, da kann man jetzt natürlich fragen, ja, warum soll man sich mit einer bewusstlosen KI unterhalten?
Genau, stimmt, richtig. Also
die Trennung zwischen Intelligenz und Bewusstsein, ja, weil auch das ist ja wieder so ein Ding. Wie erklären wir uns Intelligenz? Spontan würde ich jetzt sagen, Intelligenz ist Mustererkennung, Problemlösung. Wie kann ich einen Vorteil aus einer problematischen Situation für mich erzielen? Fragst du einen Informatiker, dann wird dir ein Informatiker sagen, Bewusstsein braucht immer ein Ziel. Und da wären wir dann wieder beim Thema KI. KI verfolgen keine eigenen Ziele, noch nicht. Zumindest wissen wir das nicht. Aber so wie es jetzt aussieht, ist das nicht der Fall. Und weil ein Ziel setzt ja immer voraus, dass da eine Absicht dahinter ist. Absicht würde wieder voraussetzen, dass es sowas wie einen eigenen Willen gibt. Und dann haben wir wieder die Vermischung mit Bewusstsein und Intelligenz. Und dann sind wir wieder da bei dieser Trennung. Kann man das trennen? Und wenn ja, wie? Das ist verdammt schwierig.
Verdammt schwierig, ja. Geschmacksmuster schreibt Tarek, wenn sich Bewusstsein nicht maschinell erzeugen lässt, dann kann man Maschinen eben eine notwendige Anzahl an biologischen Neuronen einbauen. Wie schon gesagt, ich verstehe auch nicht, wie Bewusstsein aus irgendwelchen elektrischen Aktivitäten im Gehirn entstehen soll. Also egal, ob das jetzt biologische Neuronen sind oder hochintegrierte Schaltkreise, wie aus so einer Aktivität das entstehen soll, was ich wahrnehme in meiner Selbstwahrnehmung, verstehe ich nicht. Vielleicht verstehe ich es irgendwann einmal. Oder vielleicht begreifen wir das irgendwie. Oder vielleicht zeigt uns das irgendwann einmal wieder. Aber das ist ja auch interessant, ne? Der Turing-Test, da sagt man ja, da stellt man fest, ob jemand quasi ein Mensch ist, ob er bewusst ist. Aber der arbeitet ja nur so, dass er quasi den Unterschied nicht mehr feststellen kann zwischen einem bewussten Wesen oder von dem er halt annimmt, dass es bewusst ist und einem, von dem er es nicht weiß, nämlich einer künstlichen Intelligenz. Ne? Und wenn dann quasi die Wahrscheinlichkeit, in der man sagt, der ist jetzt also eine Maschine oder der ist ein Mensch, bei 50-50 liegt, also quasi
man, ist der Test bestanden im Sinne?
Dann hat diese Maschine den Test bestanden, weil man kann sie nicht mehr unterscheiden. Genau, was aber in dieser Maschine passiert und was das weiß man ja nicht. Ja? Und daher, das Einzige, was der Turing-Test eigentlich sagt, ist, man kann nicht mehr ausschließen, dass derjenige bewusst ist, aber man weiß nicht, ob es bewusst ist. Ne?
Eigentlich. Das ist ja letzten Endes immer wieder der Fall, wir können es nicht ausschließen. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ich nehme jetzt mich als Beispiel, wenn man mir eine dieser Dialoge, die ich jetzt mit KIs geführt habe, und zum Beispiel einer von den letzteren, die ich für mich spannend finde, wenn mir jetzt jemand diesen Dialog vor ein paar Jahren vor die Nase gehalten hätte, ohne zu wissen, was das ist, und ich müsste jetzt das begutachten und sagen, was hältst du von dieser Unterhaltung? Aber wenn ich jetzt fragen würde, glaubst du, dass das von einem Menschen ist, dann wäre ich schon beeinflusst in der Frage. Aber wenn mir einer sagt, hey, guck mal, schau dir mal diesen Dialog an, was hältst du davon? Ich weiß nicht, ob ich wirklich herausfinden würde, dass das von einer KI ist. Heute würde ich sagen, ja, kein Problem, Stand heute, jetzt. Aber wenn du mir das vor ein paar Jahren zeigen würdest, würde ich es vermutlich nicht herausfinden. In dem Sinne wäre dann der Turing-Test, wenn ich jetzt das auf eines dieser Gespräche beziehe, wäre damit der Turing-Test auch bestanden. Also ich würde nicht herausfinden, dass das wirklich eine Maschine gewesen ist, die mir diese Antworten gegeben hat. Weißt du, was ich meine? Also das ist jetzt so mein Denkansatz.
Jetzt kennst du diese ganzen Muster und so weiter. Jetzt ist es natürlich viel einfacher. Vor ein paar Jahren hast du dir nicht gewusst, du hättest meiner Meinung nach mit Sicherheit nicht rausgekommen. Du hättest dich gewundert. Ja. Hey, so ein interessanter Typ, wer war das? Ja, ich glaube, ich.
Wow, coole Antworten. Also, ja. Ich wäre nicht drauf gekommen, das wäre eine Maschine.
Ja.
Und wenn wir jetzt das weiterdenken, wenn sich diese Dinge weiterentwickeln, wie stark wir uns auch entwickeln. Das heißt, wenn ich ja jetzt diese Muster erkenne, dann habe ich ja was Neues dazugelernt. Ich habe was Neues über Sprache gelernt, über Perspektive, über wie man einfach Dinge betrachten kann, wie man sich diesen Dingen annähern kann. Das heißt, diese Maschine hilft mir auch, mich selbst weiterzuentwickeln. Wenn man das in einem gesunden Maß betreibt, und die Frage ist eben das, was wir auch schon zu Beginn besprochen haben, wie weit wollen wir es treiben? Wo ist die Grenze? Wozu wollen wir es noch? Und ja, was sind wir bereit dafür zu zahlen? Das ist ja eigentlich die 1-Million-Dollar-Frage. Welches Risiko sind wir bereit
einzugehen? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, welches Risiko sind wir bereit einzugehen dafür? Das ist klar.
Weil eine Thematik, die überhaupt nicht diskutiert wird, ist, wenn wir dann, weil du das Stichwort Alignment noch vorher angesprochen hast. Alignment heißt ja, unsere Werte und Ziele beziehungsweise die Maschine soll ja unsere Werte und Ziele angleichen, übernehmen. Die müssen irgendwie übereinstimmen. Die Frage ist nur, welche Werte und Ziele? die des Westens. Und wenn wir vom Westen reden, amerikanische, europäische, und wenn wir von Europäern reden, skandinavische oder südländische oder marokkanische und so weiter. Also du siehst, weil wir haben es hier mit sehr verschiedenen Kulturen, Mentalitäten und Perspektiven der Welt zu tun. Was jemand in Sri Lanka cool findet, muss jemand in New York nicht cool finden und umgekehrt. Dann ist die Frage, was ist der Maßstab dieser Werte? Und auch sprachlich, ich meine, das ist auch ein ganz gewaltiges Thema. Diese Modelle werden ja hauptsächlich mit westlichen Daten gefüttert. 60% des Internets ist in englischer Sprache, obwohl nicht einmal ein Drittel der Welt diese Sprache als erste oder Muttersprache spricht. Und das beeinflusst natürlich auch ein kulturelles Bewusstsein, die diese KI prägt. Also ganz feine Nuancen, die in ganz spannenden sprachlichen Kulturen existieren, die gehen verloren. Die registriert die KI gar nicht. Eine KI kann sich natürlich in ganz vielen Sprachen unterhalten, aber die Bedeutung, die sie da in dieser Sprache generiert, ist sehr westlich geprägt. Also da werden wir, wenn KI wirklich die Übermacht bekommt, dann werden wir ganz, ganz viel wertvolle kulturelle Güter verlieren. Also vor allem in Sprache. Und ich bin jetzt hier kein Linguist und kein Sprachforscher, aber wenn man sich da ein bisschen auskennt und sieht, wie faszinierend Sprache sein kann, bei indigenen Völkern, was die mit Sprache ausdrücken können, die wir mit unserer Sprache gar nicht mehr benennen können, all das wird verloren gehen, weil die KI das nicht eingefüttert bekommt.
Wir haben heute sehr viel gesprochen über, wie KI ja, uns beeinflusst und ja durch unsere Faulheit und unsere Bequemlichkeit Dinge abnimmt und uns dümmer macht. Aber du versuchst ja oder du denkst ja auch aktiv darüber nach, wie uns oder vor allem darüber nach, wie uns KI klüger machen kann. Oder anders gestellt die Frage: Wie können wir KI für uns sinnvoll einsetzen, sodass wir dadurch nicht unterjocht oder verblödet werden, sondern dass wir an und mit ihr wachsen?
Die Hausaufgaben machen. Also ein paar Ideen habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Aber ich würde vorschlagen, dass wenn man so einen Prompt schreibt, also Prompt ist eben den Auftrag, den man gibt, den Befehl, den man gibt, egal was es ist das Thema. Ich finde, wenn man KI nur dafür benutzt, irgendwelche Antworten auf E-Mails zu schreiben oder, keine Ahnung, irgendwelche Kochrezepte, dann ist die Maschine unterfordert. Die ist nicht für das gebaut. Und das ist dann wieder diese Bequemlichkeit, die wir haben. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, es ist völlig legitim, dass man die KI beansprucht, um eine E-Mail zu verfassen. Aber wenn die E-Mail einfach eins zu eins so rausgeht, dann kann ich diesen Menschen nicht ernst nehmen. Ich lese mittlerweile keine E-Mails mehr, wo ich schon nach zwei Sätzen merke, das war eine KI. Weil wenn du so viel mit KI arbeitest, du merkst die Sprache sofort. Und da würde ich empfehlen, ja, man soll eine KI dafür benutzen, aber man soll diese E-Mail, den Text so weit überarbeiten, dass wirklich deine Stimme drin ist, dass wirklich man spürt, du hast dich damit auseinandergesetzt. Ich meine, das ist ja schon sehr hilfreich, wenn eine KI dir Formulierungen geben kann, die dir vielleicht so nicht in den Sinn gekommen sind. Aber nimm dir bitte zumindest die Mühe, es in eine Sprache zu verfassen, dass es immer noch deine ist. Und weil, wenn ich das merke, und ich habe heute wieder 4 E-Mails bekommen, 3 davon waren Firmen, ich lese die gar nicht, ich antworte nicht mal. Ich fühle mich beleidigt, dass sich da niemand da wirklich die Mühe nimmt, die E-Mail an mich wirklich zu adressieren. Also mit der E-Mail-Adresse ist es nicht gemacht, sondern in der Ansprache schon. Und einfach der ganze Aufbau, ja, plötzlich hast du in jedem Satz mindestens 2 Bindestriche, ja, von Leuten, die zuvor nicht mal den Unterschied zwischen einem Bindestrich und einem Gedankenstrich kannten. Oder ja, da gibt's ganz viele so Kleinigkeiten. Das heißt, man kann wirklich auch die KI sinnvoll nutzen, wenn man eine Anfrage stellt und die KI dann auch bittet, nimm jetzt mal die Perspektive von XY an. Wie würde eine solche Person das Problem angehen? gebe mir zum Beispiel du spielst einfach eine Situation in verschiedenen Szenarien durch, um einfach zu sehen, wie verändert sich das Ergebnis, das du da anstrebst. Es hilft, wenn man sich auch immer zuerst klar macht, bevor ich so einen Prompt rauslasse, wozu mache ich das? Was ist überhaupt mein Ziel? Und wer ist mein Zielpublikum? Brauche ich einen Text für, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, Eltern, weil ich vielleicht irgendwo in der Schuladministration tätig bin? Sind meine Leserinnen und Leser, sind das Fachleute? Ist es ein breites Publikum? Ist es ein älteres Publikum? Also sich einfach mal zuerst Gedanken machen, an wen adressiere ich das überhaupt? Weil das schon sehr stark die Sprache dann beeinflussen wird. Und dann kann man einfach mal sich Ideen geben für Strukturen, also noch nicht mal wirklich den Text, sondern sich überlegen mit grundsätzlichen Fragen, was müsste man da berücksichtigen? Wie kann ich zuerst eine Verbindung herstellen, bevor ich zum eigentlichen Thema komme? Also all diese Fragen mal für sich durchdenken und die KI damit füttern, dann bekommt man qualitativ so enorm viel. Viel, viel mehr, als wenn man einfach mal so 0815 Prompt rausschickt. Die Qualität ist enorm, der Unterschied. Und wenn man das eben dann tut, da wird man klüger. Man wird klüger, weil man plötzlich mehrschichtig denken muss. Ah, und das muss ich auch noch denken. Ah ja, und was bedeutet das in der Konsequenz? Und wenn ich zum Beispiel einen Abschnitt lese, wo ich sage, oh, der klingt gut, fast zu gut, dann stelle ich mal eine Frage und sage, okay, dann kopiere ich das ins Chat rein und frage dann ChatGPT, was stimmt damit nicht? Ganz offen, nicht beeinflussen, einfach nur fragen, was stimmt damit nicht? Und dann lass dich überraschen, was dabei rauskommt. Und dann kannst du für dich entscheiden, ist dieser Einwand berechtigt? Kann ich was damit anfangen? Kann ich es ignorieren? Also man kann dadurch sehr, sehr viel auch über sich erfahren. Wie denkt man sich in ein Thema hinein? Wie gehe ich ein Problem an? Was übersehe ich? Was muss ich mehr vertiefen? Und dann habe ich noch nicht mal richtig angefangen, den Text zu verfassen. Und all das gibt mir dann noch zusätzlich Sicherheit, wenn ich dann vielleicht beruflich über dieses Thema, was ich da versuche zu erarbeiten, mich dann damit auch sprachlich auseinanderzusetzen, wenn da vielleicht von einem Kollegen eine Frage kommt, ja, was bedeutet denn das? Und dann kann ich mich viel besser ausdrücken, weil ich einen Bezug dazu habe, weil ich es erarbeitet habe. Die KI hat es zwar generiert, aber ich habe mich richtig gehend damit auseinandergesetzt. Also das ist dann nicht mehr nur KI, sondern ich habe die KI sozusagen gecoacht. Ich habe sie orchestriert. Sie hat mir geholfen, zu diesen Formulierungen zu kommen. Aber die Grundidee, das Konzept, die tieferen Schichten, die habe ich mit einfließen lassen. Und das macht was mit dir. Und wenn du plötzlich solche Erfolgsmomente dann hast, dann wirst du immer mehr davon machen und du wirst plötzlich sehen, dass du da doch wirklich einen sowas wie einen Companion hast, also einen Partner, der dir hilft, einfach besser in dem zu werden, was du da versuchst anzustreben. Eben, die Gebiete sind ja vielfältig, weil es gibt ja auch Studien, das hat ja das MIT ja gezeigt, Leute, die mit ChatGPT gearbeitet haben, hat man die verschiedene Aufgaben ausführen lassen, unter anderem zum Teil Themenaufsätze auch, und andere, die das selber recherchieren mussten. Was man festgestellt hat, dass Leute, die einfach KI konsumieren, über 60%, innerhalb von 48 Stunden bereits wieder vergessen haben und konnten auch nicht erklären, was sie damit meinen. Und was sie auch festgestellt haben, dass sie neuronal zeigen konnten, dass da wir irgendwie dümmer werden. Ich habe es jetzt nicht mehr so genau im Wortlaut, wie sie das benannt haben, aber die Message war ziemlich klar. Wenn wir ChatGPT und all diese Tools so benutzen, dann werden wir schrittweise dümmer. Aber das Schöne ist eben, genau das Gegenteil kann passieren. Wenn wir sie gezielt einsetzen, wenn wir sie challengen, wenn wir uns wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, uns nicht einfach mit der ersten Textversion zufrieden geben, dann macht das etwas mit uns, und zwar positiv. Wir wachsen am Text, wir wachsen an den Inhalten, wir verstehen mehr, und weil wir mehr verstehen, können wir immer mehr herausfordern. Das macht uns als Menschen interessanter, das macht unsere Inhalte viel interessanter und ich denke, das ist bereichernd. Und das würde dann auch gesellschaftlich, wenn wir mehr und mehr von dem machen, ich sage jetzt mal sowas wie kollektive Intelligenz ein bisschen voranbringen. Aber wenn man sich von dieser Bequemlichkeit verleiten lässt, dann ist der Weg zur größeren Dummheit wahrscheinlich nicht sehr weit entfernt.
Also wenn ich das jetzt für mich zusammenfasse, dann geht es darum, dass wir die KI, und die wird sich mit Sicherheit noch weiterentwickeln, vielleicht sogar in unglaublichen Dimensionen entwickeln, aber dass wir dieses Instrument als Tool verwenden, aber nicht die Verantwortung abgeben und quasi die Aufgabe an die KI übergeben, sondern dass wir die Aufgaben mit Hilfe der KI, früher haben wir halt einen Taschenrechner und so weiter verwendet und jetzt, also dass wir sie eigentlich so einsetzen wie ein Taschenrechner. Ja, ich muss dann immer mehr zu Fuß die Wurzel ziehen und brauche dann dafür jedes Mal eine Viertelstunde, sondern es geht halt in 2 Sekunden und ich wäre produktiver. Mhm. Also dass wir sie quasi so einsetzen. Aber dennoch das Ruder in der Hand behalten.
Ja, du sagst es richtig, also die Verantwortung tragen für das, was du eingibst und für das, was da rauskommt. Weil letzten Endes, du entscheidest, was gibst du ein als Prompt und du entscheidest, was machst du mit diesem Output. Machst du ein Video draus, machst du einen Text, schreibst du eine E-Mail, was auch immer du damit tust, du trägst die Verantwortung. Du kannst da nicht hingehen und sagen, ja, die KI hat das geschrieben. Nein, das kommt von dir. Dein Name steht darunter. Und ich glaube, diesen Maßstab muss man schon haben für sich, dass man sagt, ich will wirklich mehr darüber erfahren. Ich muss das Thema challengen. Auch du sagst eben den Taschenrechner. Auch wenn der Taschenrechner für mich die Wurzel rechnet, ich muss zumindest wissen, was eine Wurzel ist und wie sie sich im Normalfall rechnen lässt, wenn mir das eine Maschine übernimmt. Noch so schön, aber ich kann dir erklären, wie eine Wurzel funktioniert. Und da glaube ich, da gibt's so viel Potenzial, wie man mit diesen Tools arbeiten kann. Und ich sage denen nach wie vor Tools, weil das sehe ich es im Moment. Und es gibt ja verschiedene KI-Modelle, die sehr hilfreich sein können. Also zum Beispiel eines, das ich unglaublich ungemein schätze, ist das Notebook LM. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Von ja. Google. Ja, ja.
Hast du das schon mal benutzt?
Nein, ich habe Jupyter Notebook benutzt, also damals vor vielen Jahren, um Modelle quasi auszuprobieren, aber Notebook LM habe ich noch nicht benutzt, aber ich glaube, ich weiß, also ich weiß, was man damit tut, also es ist quasi ein webbasiertes LLM, ja, das man dann verwenden kann. Ne?
Das finde ich jetzt ein extrem lehrreiches, hilfreiches Tool und ich wünschte mir, ich hätte das damals in meiner Schul- und Studienzeit gehabt, weil was du da machen kannst ist, das Interface ist sehr einfach aufgebaut. Du hast im Grunde genommen 3 Spalten. Die erste Spalte, da kannst du all deine Quellen reintun. Du kannst da PDFs reinladen, du kannst da Links, YouTube-Videos, Audiodateien, Podcasts, you name it, was immer du willst. Du kannst bis zu 50 Quellen da reinschmeißen und dann generiert dir das System, also diese KI, was du gerne möchtest. Möchtest du einen Blogpost? Möchtest du einen analytischen, wissenschaftlichen Bericht? Du kannst Quizkarten erstellen lassen, du kannst Lernkarten erstellen lassen zu diesen Quellen, die du da einspeist. Und ganz cool ist, du kannst sogar einen Podcast generieren lassen, wo 2 KI-Stimmen diesen Inhalt für dich zusammenfassen in einer Form der Unterhaltung. Und das ist für mich ein Game Changer, weil es gibt zum Teil wissenschaftliche Berichte, die mag ich nicht lesen, weil es wirklich nichts Langweiligeres, Mühsameres gibt, als irgendwelche wissenschaftliche Papers zu konsumieren. Die sind einfach nur trocken, langweilig verfasst, die meisten zumindest. Und wenn dich aber ein Thema interessiert, dann schmeiß mal so ein Ding rein, dann kriegst du eine laienfreundliche Aussage darüber, was da drin steht, was du wissen musst. Und dann, wenn du Fragen hast, dann kannst du genau diese Fragen stellen und die KI wird sich immer auf diese Quellen beziehen. Also sie wird dir nichts anderes darüber hinaus sagen. Sie wird dir nicht wenn du sagst, okay, mach jetzt mal was ganz anderes, da kriegst du keine Antwort. Aber sobald es mit dem Thema zu tun hat und es in diesen Quellen steht, wird es dir erklären und sehr präzise die Quellen angeben. Also das finde ich phänomenal, wenn man sich einem Thema nähern möchte, ist es sehr, sehr hilfreich. Und es ist jetzt noch kostenlos, aber man muss sich natürlich bewusst sein, es gibt nichts Kostenloses, auch in der KI-Welt nicht, weil wir zahlen immer mit unseren persönlichen Daten. Aber da spielt es für mich keine Rolle, weil ich schmeiß da nichts Persönliches rein. Das sind mehr Themen, die mich vielleicht interessieren.
Ja, auch daraus können wir es ablesen.
Ja, aber okay. Man kann aus allem lesen, du hast schon recht. Man kann aus allem herauslesen, aber es ist eine sinnvolle Nutzung, finde ich jetzt, von einer KI, die uns anderweitig helfen kann.
Interessant, muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Allerdings, man muss sich halt dann schon auch darauf verlassen, dass die jetzt dann doch zu fantasieren beginnt und irgendwelche Dinge, die er da jetzt sagt, die sie aus diesen Text oder diesem Dokument herausgelesen haben will, dass da eigentlich gar nicht drinnen ist, nur um dich, um dir eine Antwort zu geben. Mhm. Aber das kann ich jetzt nicht beurteilen, inwieweit.
Also bis jetzt waren die, was ich muss sagen, von der Treffersicherheit viel, viel genauer als ChatGPT oder irgendwas anderes, weil die haben eben den Vorteil, sie beziehen sich ausschließlich auf die Quellen. Also sie gehen wirklich nicht anderswo holen, sondern alles was, und das sagen sie dann auch immer, gemäß der Quelle XY. Und das gehört aber jetzt natürlich auch mit dem dazu, was wir zuvor besprochen haben.
Ja, du musst natürlich überprüfen und du musst natürlich...
Ja, wenn du jetzt wirklich da was siehst, wow, spannend, und jetzt kriegst du da, keine Ahnung, Zahlen oder irgendwelche Aussagen, dann gehe ich da in diesen Chat rein und sage, zeig mir bitte genau die Stelle, wo das steht. Und dann kriegst du Seite, Paragraph, genau da. Und dann kannst du das übernehmen und sagen, okay, dann hast du das Originalpaper oder was auch immer du das Quelle da reingetan hast, und dann hast du etwas in der Hand, wo du sagen kannst, kann ich verwenden, kann ich brauchen oder nein, das ist halluziniert. Und bis jetzt bei den Themen, die ich jetzt für mich so erarbeitet habe, habe ich von 10 richtigen gehabt. Also wirklich, ich konnte keinen Fehler finden. Wenn es einen Fehler gibt, dann weil es in der Quelle ist. Also zum Beispiel, wenn jetzt du irgendein YouTube nimmst, keine Ahnung, irgendein Podcast, der 2 Stunden geht und du hast keinen Bock, dir das alles anzuschauen, weil du einfach keine Zeit hast, schmeißt du das rein und dann kriegst du dasselbe, quasi die Quintessenz dieses Podcasts. Wow. Natürlich verlierst du vieles, aber du kriegst die Quintessenz. Und ich habe das auch mal getestet, um zu sehen, okay, was lassen die alle weg? Ja, wenn du einen Podcast hast von 2 Stunden und ihr macht mir eure Version von, keine Ahnung, 25 Minuten, dann habt ihr doch ziemlich viel weggelassen. Also gucke ich mir an, was fehlt. Und ich muss sagen, also die Quintessenz, die kommt immer sehr gut rüber. Ist vielleicht eben auch hilfreich als Vorbereitung, wenn man zum Beispiel Podcast-Gäste hat. Aber wenn jetzt zum Beispiel in diesem Podcast, in diesem Video oder was auch immer die Datei ist, da jemand Schmarrn erzählt, dann wird die KI das so ausgeben. Und deshalb haben die Sicherheit drin, dass sie immer wieder sagen, gemäß der Quelle ist XY so und so. Aber wenn die Quelle Schmarrn erzählt, dann ist das das Problem der Quelle. Also ich würde es empfehlen, mal auszutesten. Also
mache ich auf jeden Fall. Ich mache es mit.
Wir enorm Zeit sparen bei vielen Dingen.
Ich mache es mit dieser Sendung, glaube ich.
Mach das mal, unbedingt.
mit unserer heutigen. Mal schauen, was sie dazu sagt.
Mach das. Ich habe das auch schon mal mit meinen Videos gemacht, einfach mal zu sehen, was sagt die KI dazu. Und spannend. Ich finde es erhellend. Ja. Vor allem, sie benutzen wirklich eine einfache Sprache, das gefällt mir. Also diese Audiodatei, das ist noch interessant. Aber auch da, wenn du es mal ein paar Mal gemacht hast, erkennst du die Muster. Ja, die wiederholen sich natürlich.
Ach so, ja, ich glaube, mit der kann man dann ja auch so Zusammenfassungen machen lassen und ich glaube, so richtig so eine Art Podcasts über irgendwelche Themen. Ja. Ah ja, kenne ich, aber ich habe es noch nicht selbst verwendet. Finde ich teilweise sehr gruselig, was da rauskommt. Das ist unglaublich. Also wirklich so perfekt gesprochene, produzierte Podcasts über irgendein Thema. Muss ich mir mal genauer anschauen, bin noch nicht dazugekommen.
Wenn du ein paar Mal gemacht hast, Tarek, dann nimmst dir das Gruselige weg, weil du merkst, auch diese Sprachen, die, wenn man sie das erste Mal hört, sehr authentisch
klingen. Ja, natürlich.
Genauer im Inhören merkst du, okay, nicht so sauber, aber
ja, es wiederholt sich dann. Ja, das ist sehr gut. Aber wer weiß, wie lange das noch so ist.
Wer weiß.
Und auch in dem Fall halt wieder die Verantwortung, also ihm das Steuer nicht aus der Hand geben. Ja,
ja,
also das Tool verwenden, aber nicht einfach sagen, mach du und schickst dann gleich weiter, ich lese mir es gar nicht durch quasi.
Genau, das war grob fahrlässig.
Ja. Ja, ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank dafür zu einem sehr spannenden Thema. Wie gesagt, sehr gerne können wir das in Zukunft weiterführen. Ja, also ich glaube, da gibt es Dutzende Ansatzpunkte, wo man das hier weiterspinnen kann und weitere Details oder überhaupt ganze Aspekte, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ansprechen können. Mhm. Noch einmal der Hinweis auf deinen YouTube-Kanal und deine Website. Ja, sehr zu empfehlen, wenn man jetzt nicht unbedingt auf dieser technischen Ebene, sondern auf einer philosophischen, auf einer gesellschaftlichen und auf einer praktischen Ebene etwas über das Thema KI erfahren will, dann kann ich den Kanal von Salvatore nur wärmstens empfehlen. Ja, lieber Salvatore, es hat mich sehr gefreut und ja, ich freue mich auf Weiteres und wünsche dir noch einen schönen Abend.
Ja, Tarek, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wer weiß, vielleicht ein anderes Mal wieder bei einem anderen Thema.
Ja, alles klar.
Also.
Dann noch einen schönen Abend.
Wünsche ich dir auch. Mach's gut.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Crop FM. Radio. Aus der Vorstadt. Der Wirklichkeit.
Und in der kommenden Ausgabe steht Teil 3 der Sendungen rund um eine neue Vergangenheit sehen an. Und meine Gäste sind Marie Perthold, vormals Pribusch, Stefan Weber und Stefan Franke. Und sie haben, ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben heute, dazu sind wir jetzt einfach nicht mehr gekommen. Das ist eben, auch für Remote Viewing werden KIs inzwischen eingesetzt. Mich hat da auch wir haben da ein paar Leute jetzt angeschrieben auch. Ich habe sie auch gebeten, dass sie vielleicht heute in die Sendung anrufen, aber da hat sich jetzt keiner gemeldet. Aber es ist auch etwas, was ich eigentlich nicht verstehe, wie das funktionieren soll überhaupt, aber was weiß ich schon. Aber jetzt in der nächsten Sendung sind eben Marie, Stefan und Stefan zu Gast und das sind ganz normal, ganz herkömmliche, menschliche Remote-Viewer. Und ja, sie haben wieder sehr, sehr viele interessante Einsichten bezüglich unserer Vergangenheit zusammengetragen. Eine Vergangenheit, die stellenweise offenbar um einiges spannender gewesen zu sein scheint, als wir uns das heute vorstellen können. Ja, freue mich sehr drauf zu hören. Am 28.11.2025. Mir bleibt nur mehr, mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse zu bedanken. Ja, bis zum nächsten Mal, bis zum 28. November. Macht es gut.